ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Einen schönen guten Tag, liebe Hörer des Podcasts Liebling Bossmann. Heute ist der 4.4.2022 und wir nehmen unsere 18. Folge auf. Und mit dabei sind mir gegenüber sitzend der
Holger, schönen guten Abend.
Der rechts von mir sitzende
Christopher.
Und am Tischende
Robert.
Und ich bin Fabian, hallo. Was machen wir denn heute? Wir haben heute ein buntes Potpourri an Themen. Und zwar lassen wir erst den Spieltag-Revue passieren. Dann besprechen wir den Becherwurf in Bochum. Dann gibt's Wissenswertes über eine Entscheidung vom OLG Frankfurt zum sogenannten Basissignal. Auflösen tun wir es erst später, worum es da geht. Dann geht's um den insolventen Club Türkgücü München und das Tohuwabohu, was das in der dritten Liga ausgelöst hat. Und schließlich am Ende kommen wir auf das Thema Russland-Ukraine und die Auswirkungen des Krieges auf den Sport. Unter anderem geht es darum, was eigentlich die Rechtsgrundlagen sind, die dann in der Folge dazu geführt haben, dass russische Vereine und Sportler ausgeschlossen wurden aus Wettbewerben und Champions League Finals aus St. Petersburg abgezogen wurden und so weiter. Ja, dann legen wir mal los. Was ist denn am letzten Bundesligaspieltag so Schönes geschehen? Außer, dass wir im Stadion waren.
Naja, wir
bei Union gegen Köln.
Du und ich und das war mal wieder ein Weltklasse-Erlebnis.
Es war wahnsinnig kalt.
Ja, aber
und das Spiel hat mich gerade erwärmt, aber...
Es war ein heftiges Spiel. Es war wenig Torchancen, aber ein intensives Spiel.
Aber vor der Hütte war es. Und was vor allem erwärmt hat, waren die Jungs im Köln-Fanblock neben uns, weil die haben da ordentlich abgebrannt.
Aber die Unioner haben sich da auch nicht lumpen lassen.
Nein, haben sich auch nicht.
Ja. Also volles Stadion, über 20.000 Menschen im Stadion. Es war einfach ein gutes Gefühl, mal wieder mit organisierter Fanszene ein Spiel erleben zu dürfen.
Absolut. Also ja, und meine Begleiter übrigens waren auch wahnsinnig angetan. Alle nicht aus Berlin, nämlich aus Köln, aus Stuttgart und aus der Schweiz.
Ja, cool.
Und die haben gesagt, sie kommen unbedingt wieder.
Alles Unioner. Aber erst, wenn das Stadion ausgebaut ist, dann.
Wann ist denn das eigentlich der Fall? Das haben wir uns auch gefragt.
Also Baurecht soll es in diesem Jahr noch geben. Ja. Und dann ist die Schwierigkeit mit der Verkehrsinfrastruktur. Das ist der Hauptpunkt eigentlich. Und losgehen soll es dann so bald wie möglich.
Aber dann, das muss ja dann zu Saisonende dann losgehen, oder?
Damit nee,
man die Sommerpause mit.
Nee, da droht den Unionern tatsächlich nochmal ein Ausweichen.
Ja. Okay. Ja, freut sich das Olympiastadion über Kasse.
Jetzt, wo das Hertha-Stadion-Projekt an Fahrt wieder gewinnt.
Der Senat hat signalisiert, dass man wieder gesprächsbereit ist.
Ja, oder? Weil jetzt in der Senatskanzlei endlich mal ein Hertha-Fan beziehungsweise eine Fanin sitzt. Die regierende Bürgermeisterin scheint ja Hertha-Fan zu sein.
Okay.
Schön, dass du das mit dem Wort endlich beschreibst, aber...
ich unterhalte mich zu viel mit Hertha-Fans.
Nee, wird ja auch mal Zeit, dass das Projekt Fahrt aufnimmt, damit sich da mal irgendwie sportlich auch was tut.
Das stimmt, aber es ist ja noch was anderes Spannendes passiert am Spieltag.
Genau, nämlich was?
Die Teammanagerin vom FC Bayern München konnte die Trikotnummer eines Spielers, so ist zumindest die Erklärung, nicht aus dem Kopf, weshalb es zu einem Wechselfehler beim Spiel Freiburg gegen Bayern München gekommen ist. Und kurzzeitig Bayern 11 Feldspieler auf dem Platz hatte, statt der zulässigen 10.
für, ich glaube, 20 Sekunden war es ungefähr.
Okay, wahrscheinlich war diese Handlung nicht sine qua non für den Erfolg, ja, aber dass man der armen Teammanagerin die Schuld an diesem an dieser Misere jetzt gibt, finde ich ein bisschen übertrieben. Also aus meiner
hast du vollkommen recht, aber so war ja die Darstellung in den Medien.
Aus meiner Sicht hatte das Schiedsrichtergespann einfach komplett versagt, ja, weil es ist Aufgabe des Schiedsrichters, die Spieler auf dem Platz zu zählen, dass da die richtige Anzahl von Spielern auf dem Platz ist und bei Ein- und Auswechslung eben darauf achtet, dass wenn Spieler den Platz verlassen, erst wenn Spieler den Platz verlassen haben, erst dann die Einwechselspieler auf dem Platz dürfen, und das ist halt nicht passiert. Und jetzt vor einer Stunde kam ja die Meldung, dass Freiburg tatsächlich Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt hat, worüber wir uns auch schon ein bisschen unterhalten haben und da durchaus anderer Meinung sind.
Ja.
Oder verschiedener Meinung sind.
Nur noch kurz zu, ich meine, ihr Job war es natürlich schon, die entsprechenden Nummern dem vierten Offiziell mitzuteilen. Ich meine, das ist ihre Haupttätigkeit, darum sitzt sie an der Seitenlinie, soweit ich weiß. Was das jetzt, in der Fehlerkette da, wer da jetzt den...
Nein, man muss, glaube ich, also auf jeden Fall war es ein Fehler. Die hat die 29 hochgehalten. Damit sollte Kingsley Coman sich angesprochen fühlen. Es war nur eben seine Nummer bis zu Beginn dieser Saison. Jetzt hat er die 11.
Aber ganz ehrlich, das habe ich heute auch geschrieben. Es waren ja nicht 100 Menschen da auf dem Platz, sondern 11 Spieler. Und Kingsley Coman wird auch die Nummern seiner Mitspieler kennen. Ja?
Sicher? Kennst du die Nummer von Nianzou?
Ich bin kein Bayern-Spieler.
Aber würdest du die kennen, wenn du da...
Na, selbstverständlich. Selbstverständlich kenne ich die Nummer die Rückennummer meiner Mitspieler.
Ich würde die nicht kennen.
Ja,
100%. Ist mir total egal.
Und dann, dass ich Coman nicht angesprochen
habe. Könnte man erklären, dass du kein Profispieler bist.
Also das finde ich dann schon erstaunlich, dass...
Ja, der Profispieler kümmert sich einfach nicht um die Nummern seiner Mitspieler, sondern nur die auf der Bank sitzen.
Doch, das sind ja auch immer gleichzeitig ihre Instagram-Profile, die Nummern, von daher ist
meistens,
das...
Meistens, ja.
Nee, also weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass der das weiß.
Ja, komm, also, ich gehe mal davon aus, er hat die Zahl gesehen und weiß, dass er die 29 mal hatte. Und es ist sonst keiner mit der 29 da.
Also und im Zweifel war ja auch vorbesprochen, so ist es ja meistens, dass jemand ausgewechselt wird.
Also sehr seltsam.
Aber ich glaube, es war eine Verkettung von mehreren Fehlern, wie es ja meistens passiert. Aber ich fand das die mediale Darstellung jetzt ganz interessant, sowohl bei Twitter als auch in anderen Medien, wem da jetzt ehemalige Schiedsrichter die Schuld suchen, zum Teil bei Bayern-Verantwortlichen, zum Teil beim Schiedsrichtergespann. Das geht ja hoch her.
Ja, und jetzt auch dann so moralisch aufgeladen, ob quasi mit der Vorwurf oder so die Frage an SC Freiburg, die ja sich für sonst auch in politischen und gesellschaftlichen Themen da auch immer eine besondere Rolle einnimmt, ob man jetzt quasi, ob sie jetzt Einspruch einlegen müssten, dürften, sollten, und dann letztlich rechtlich auch nicht ganz uninteressant, worauf gestützt, ne? Also eine klare Regel, klare Norm, die diesen Fall regelt, gibt es ja in der Form nicht wirklich.
Es gibt wohl die Durchführungsbestimmungen und da ist wohl geregelt, was passiert, wenn zu viele Spieler auf dem Feld sind.
Ja, so die klassischen Spielregeln dann, ne? Ja, also mit dem Wechselfall und ja.
Also wer Näheres dazu wissen will, es gibt einen Artikel von Colinas Erben. Den Link stellen wir mal in die Shownotes. Ich glaube, wenn man den gelesen hat, dann weiß man alles darüber.
Ja, und ich finde auch, dass sie das rechtlich oder sportgerichtlich auch relativ gut einordnen, weil, also, und vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu Freiburg. Man sieht, Freiburg ist auch nur ein Club wie alle anderen, ja. Also, dass sie sich jetzt darauf berufen, dass sie diesen Einspruch einlegen müssen, weil es sozusagen ein Präzedenzfall entschieden werden soll und weil sie ja keine andere Möglichkeit hätten, das sonst feststellen zu lassen, und dass sie die wirtschaftlichen Interessen des Vereins im Blick haben müssen. Also ich find's schade, weil dieser Fall aus meiner Sicht
eine Lappalie
ist.
Da muss man keinen Fass aufmachen dafür.
Ja, aber stellt euch jetzt mal die Konstellation vor, es wird kein Einspruch eingelegt. Und später entscheiden die möglichen zwei Punkte, drei Punkte, die sie dann bekommen könnten, über internationale Plätze. Und dann gibt es ein Mitglied, der den Vorstand in Haftung nimmt.
Ja, aber
also muss der Vorstand.
Also kannst du den Vorstand dafür schlecht in Haftung nehmen?
Na, wieso der Vorstand?
Ermessensentscheidung des Vorstands dieses
Verfahren. Ja, aber du kannst es ja zumindest versuchen, eine Entlastung verweigern und so. Und muss ein Vorstand dieses Risiko eingehen?
Aber das setzt ja voraus, dass irgendjemand der Sache eine Erfolgsaussicht gegeben hat.
Gut, in der Twitter-Meldung oder der Pressemitteilung von Freiburg steht ja drin, sie haben es rechtlich prüfen lassen und sehen Erfolgsaussichten. Und wenn das so wäre.
Kann ich mir ja vorstellen.
Ja, okay, aber das würde ich auch behaupten.
Ja, aber wenn der Vorstand solch eine Stellungnahme bekommen hat,
dann müssen sie es natürlich.
Dann müssen sie es machen. Also ganz aus dem Recht- und Pflichtenkanon eines Vorstandes her. Insofern kann ich es, also ich persönlich sehe es auch anders, aber rein rechtlich, glaube ich, ist das aus Sicht des Vorstandes das Richtige, was sie machen.
Aber wenn wir jetzt nochmal die rechtliche Seite beleuchten, für mich ist es kein, ist es anders als in diesem Münster-Wolfsburg-Fall ein nicht einsatzberechtigter Spieler, weil es ja nicht zu viel Wechsel gab schon, sondern es war einfach ein Spieler zu viel auf dem Platz. Und das ist also kein, das kann man eben nicht unter diese Vorschriften subsumieren, die es da gibt in der Rechts- und Verfahrensordnung. Und insofern bleibt dann diese Bestimmung in der Durchführungsverordnung und danach muss eben eine Relevanz da sein für diesen, also dieser Verstoß muss zu einem anderen Ergebnis geführt haben. Und das ist hier in dem Fall nicht ersichtlich. Es stand 3-1 für die Bayern. Coman war irgendwie knapp 20 Sekunden zu lange auf dem Platz, hatte den Ball gar nicht mehr, hat nicht mehr ins Spiel eingegriffen. Insofern fehlt es da für mich an der erforderlichen Relevanz.
Aber damals war ja auch relativ klar, wer den Wechselfehler zu verantworten hatte. Und diesmal ist es klar, dass es jemand anders zu verantworten hatte.
Ja, da bin ich auch anderer Meinung, weil in diesem Wolfsburg-Fall die Schiedsrichter sind dafür da, dass die Regeln eingehalten werden. Und wenn der Verein zu dem Schiedsrichter geht und fragt, darf ich nochmal wechseln? Und der Schiedsrichter sagt ja, dann ist es meines Erachtens auch da ein Fehler.
Habe ich schon damals komplett anders gesehen.
Ja,
also darfst du dich halt einfach nicht drauf verlassen.
Ja, das stimmt.
Ja, du musst es selber kennen.
Das kann ich auch nachvollziehen.
Und hier ist es aber so, dass der Fehler war ja schon begangen. Und nur der Schiedsrichter hatte die Möglichkeit, das noch zu korrigieren, und das gehört zu seinem Aufgabenbereich. Das hat er nicht gemacht, deswegen meine ich, dass diese Fälle eben nicht vergleichbar sind und eine andere Bewertung angesagt ist.
Aber ich bin ja bei dir. Ich finde es jetzt nur einfach nicht dramatisch, dass einmal jetzt die Einspruchspflicht ist jetzt quasi vorhanden. Jetzt wird es einmal geklärt, dann wird es festgestellt und auf die Erheblichkeit, aufs Spielgeschehen abgestellt. Und das ist ja dann schon die schöne Abgrenzung zu der Spielberechtigung als solche.
Ja, aber du sprichst jetzt auch von Einspruchspflicht, und so wird das den ganzen oder seit gestern dargestellt.
Auch wenn du den Fall einer Überprüfung zuführen willst, dann muss der Verein Einspruch halten. Und dagegen wehren sie sich auch ein bisschen, dass sie sagen, sie sehen eigentlich, ist ein viel klarer Regelverstoß erfolgt. Und warum ist jetzt der Verein quasi in der Bringschuld, hier das prüfungstechnisch anzustoßen?
Es ist schon auch so ein Zeitgeist-Ding. Früher, also da hätte doch niemand danach gefragt, ob ich jetzt verpflichtet bin, irgendwas zu tun. Ich bin doch auch nicht verpflichtet, jemanden anzuzeigen.
Ja gut, aber das allgemeine Verständnis von Rechten und Pflichten unterliegt ja einem Wandel. Es gab vieles, genau, was man vor 10 Jahren noch in Ordnung fand, auch zum Beispiel im Datenschutz, im Fan- und Sportbereich, ist jetzt auch nicht mehr zulässig. Und wie gesagt, die Vorstandshaftung in allen Bereichen des Rechts, das Risiko nimmt immer mehr zu. Und ich finde, in der Sache sehe ich die sportrechtliche Beurteilung, sehe ich ja auch so wie du. Aber ich sage nur, aus Sicht des Vereins und wenn wir den Verein beraten würden und den Vorstand, dann wäre der Rat wohl der richtige Rat schon, legt den Einspruch ein. Jedenfalls, wenn ein Sportrechtler gesagt hat, du hast eine Chance.
Absolut. Ob sie, das ist halt jetzt die Frage, ob sie das jetzt in den Ring werfen, weil sie sich natürlich jetzt ihren Einspruch ein bisschen erfolgreich
machen. Passt jetzt nicht so ganz. Also, wenn dir ein Sportrechtler sagt, du musst den Einspruch einlegen, dann würdest du den Verein beraten, er soll das machen.
Nein, wenn irgendwie ein Votum da ist, dass es eine Chance gibt.
Wenn der Verein eine Stellungnahme eingeholt hat, dass es eine Chance gibt, dann würde ich aus gesellschaftsrechtlicher Sicht und dienstrechtlicher Sicht sagen, muss der Vorstand zur Vermeidung einer Haftung in der Regel diesem Rat auch nachkommen, weil der Vorstand haftet ja auch dann nicht, wenn er etwas nicht tut, aber ein rechtliches Gutachten eingeholt hat,
wo steht, du musst es nicht tun. Das ist ja, gilt ja auch für Vorstellungen von Körperschaft des öffentlichen Rechts und so.
Aber wir sind alle Juristen und wissen genau, wie so eine Empfehlung ausschauen. Also garantiert haben die keine Empfehlung bekommen, dass sie überragende Erfolgsaussichten haben dafür.
Nicht, wenn es eine Großkanzlei war.
Na, auch wenn es nicht eine Großkanzlei war, aber.
Ja, aber es würde ja reichen, dass steht, es bestehen auch untergeordnete Erfolgsaussichten. Dann ist es ein Abwägungsprozess. Im Ergebnis hätte der Haftungsprozess wohl dann keinen Erfolg. Aber diesem Risiko setzen sie sich halt jetzt schon gar nicht mehr aus.
Ja, und also deswegen ist ja wir haben ja noch ein anderes Thema mit Bochum. Also Bochum hat sich ja zum Beispiel nicht dafür entschieden, das Urteil des Sportgerichts noch anzufechten.
Worum geht's denn da? Machen wir doch gleich
weiter. Gleich. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach, da aus der Haftungssituation heraus nur das sportgerichtliche Vorgehen zu begründen, weil dann könntest du irgendwie echt jedes.
Ja, aber
also jede Situation könntest du dann.
Aber so läuft's doch mittlerweile. Wir sind in einer absoluten Verrechtlichung der Gesellschaft und es macht eben vor dem Sport auch nicht halt. Insofern bin ich da schon bei Chris, ja. Wenn man so sehen will. Also ich hätte nie gedacht, dass es jetzt so weitergeht in dem Fall.
Tja, werden wir ja sehen. Also wenn die konsequent sind, dann werden sie natürlich das Verfahren durchziehen müssen. Dann bleibt es nicht beim Sportgericht.
Ja, genau.
Dann geht es zum Bundesgericht.
Da hast du vollkommen recht. Wenn sie den Einspruch jetzt einlegen, dann können sie es eigentlich auch nicht dabei belassen bei dem erstinstanzlichen DFB-Sportgerichtsurteil, sondern dann müssen sie zum Bundesgericht.
Genau, sie müssen jedenfalls die Sportgerichtsbarkeit durchlaufen.
Ja, ja. Da sind wir uns ja einig.
Ja.
Dann ist es doch mit der Einigkeit einen schönen Übergang zu dem zweiten sportgerichtlichen Verfahren, den schon eben angesprochenen Becherwurf.
Das zweite sportgerichtliche Verfahren betrifft den Fall von vor 3 Wochen, war es, glaube ich, vor der Länderspielpause, haben Bochum und Gladbach gegeneinander gespielt und es kam in der 70. Minute zu einem Spielabbruch. Warum? Weil ein Becher aus den Publikumsrängen auf den Kopf von dem Linienrichter, Christian Gittelmann heißt der, geworfen wurde oder jedenfalls hat er den Linienrichter am Kopf getroffen. Ob das gezielt war oder nicht, sei mal dahingestellt.
Sah sehr gezielt aus.
Und dann hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und nach einer längeren Unterbrechung hat er es dann abgebrochen. Und wenn es diesen Spielabbruch gibt, dann wird automatisch der DFB-Kontrollausschuss eingeschaltet, der die Sache untersucht. Und der DFB-Kontrollausschuss hat wiederum das DFB-Sportgericht eingeschaltet. Und das DFB-Sportgericht hatte zu entscheiden, was jetzt mit dem Spiel zu tun ist, also was mit der Spielwertung zu tun ist. Und es hatte dann, ich glaube, nach 1,5 Wochen oder so, entschieden, nach Anhörung beider Parteien, dass das Spiel zugunsten von Gladbach gewertet wird, mit 2:0. Übrigens, 2:0 für Gladbach war auch der Zwischenstand in der 70. Minute, als es abgebrochen wurde. Aus meiner Sicht eine sehr erfreuliche und nachvollziehbare Entscheidung.
Aus deiner Fanbrille.
Auch aus meiner Juristenbrille übrigens. Was sorgte noch für Aufregung oder Kopfschütteln dabei? VfL Bochum wurde berechtigterweise angehört und hatte argumentiert, dass ich glaube, es war so zu verstehen, dass sie sagen wollten, wo ist denn das Verschulden des Clubs? Weil der Zuschauer hat sich ein Bier gekauft. Bier wurde da ordnungsgemäß legal im Stadion verkauft. Er hat das Bier legal erworben. Und was er mit dem Becher macht, das haben wir nicht unter Kontrolle. Punkt. Die Entscheidung des DFB-Sportgerichts ist rechtskräftig, weil Bochum darauf verzichtet hat, dort in die nächste Instanz zu gehen, also zum Bundesgericht wäre es dann gegangen. Es gibt im Übrigen einige Vorbilder zu diesem Fall. Also wir hatten schon mal eine Becherwurf-Affäre 2006. Da war es, glaube ich, Hertha BSC bei den Stuttgarter Kickers, DFB-Pokalspiel. Auch 2:0, Stand für Hertha, Spielabbruch, Wertung zugunsten von Hertha. Und der letzte davor bekannte Fall war St. Pauli gegen Schalke, auch Zwischenstand 0-2, also 2-0 für Schalke. Welcher Wurf, Spielabbruch. Wertung zugunsten von Schalke plus eine Disziplinarstrafe für St. Pauli. Ich glaube, die mussten ein Geisterspiel machen.
Eins oder zumindest.
Ich glaube eins nur, ja. Das droht übrigens Bochum auch noch.
Ja.
Das war wahrscheinlich auch der Grund, dass man sich dagegen verteidigt hat. Und also um da quasi nicht so ein nicht in die Position zu kommen, man würde die Schuld dort anerkennen. Ja, und was sind jetzt hier die sportrechtlichen Fragestellungen, liebe Kollegen?
Ja, ich meine, sportgerichtlich ist es ja anerkannt, dass dieses Verhalten von Zuschauern dem Verein dann auch zugerechnet wird. Insofern ist es wirklich keine Überraschung, das Urteil. Und was ich überraschend finde, aber wahrscheinlich ist es hängt das damit zusammen, was jetzt noch kommt, dass dieser Täter identifiziert wurde, ganz schnell, aber was heißt ganz schnell, der wurde identifiziert und es wurde eben jetzt bereits Anklage gegen ihn erhoben wegen gefährlicher Körperverletzung. Und normal ist es ja nicht, dass die Justizmühlen so schnell mahlen.
Nee, das sind eher viele Monate, bis sowas passiert normalerweise.
Aber gut, es lässt sich auch heute relativ schnell feststellen. Es gibt Videoaufnahmen von dem Blog und da kannst du den Täter gut identifizieren. Dann gab es wohl offensichtlich auch einige, die in seiner Umgebung standen und mitgeholfen haben, ihn zu identifizieren. Und dann hatte man ja eben auch noch den Speichel vom Becher, den man natürlich auch noch sichergestellt hat. Also insofern hat man eine relativ lückenlose Beweiskette gegen den Menschen. Ich glaube, der hat sich noch nicht geäußert gegenüber der Staatsanwaltschaft, aber das wäre dann ein Verfahren oder ist ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.
Genau, vielleicht nochmal dazu, zu der strafrechtlichen Seite. Also gefährliche Körperverletzung ist immer dann erfüllt, wenn es ein gefährliches Werkzeug im Spiel war. Und dieser Becher als Wurfgeschoss kann als solches gewertet werden. Wobei da auch in den sozialen Medien es hin und her ging, ob das jetzt ein Hartplastikbecher war oder ein Einwegbecher. Das ist für mich schon auch nochmal ein Unterschied, weil diese Einwegbecher sind ja nicht massiv. Und da wundert es mich dann schon, dass so eine Verletzung dadurch entstehen kann. Also es kommt auch nicht auf den Erfolg dann an, so. Es ist nur das Werkzeug, aber so ein Einwegbecher ist für mich vielleicht dann doch kein gefährliches Werkzeug.
Aber es gibt ja zu der Frage, was ein gefährliches Werkzeug ist, eine, ich glaube, so detaillierte Rechtsprechung wie zu nur ganz wenigen Rechtsbegriffen. Und da wird man sich dann langhangeln und dann werden die das bewerten. Also ich finde nur verwunderlich, dass er so schnell identifiziert wurde, ja, aber dass die Staatsanwaltschaft so schnell agiert, dass auch in anderen presserelevanten Fällen passiert das ja nicht. Also da steht ja schon die Vermutung nahe, dass man vielleicht dem sportgerichtlichen Verfahren irgendwie vorgreifen wollte. Sagt hier, wir machen strafrechtlich was, damit der Verein vielleicht besser dasteht.
So ist es. Es hat natürlich auch hohe gesellschaftliche Relevanz. Sie wollen das natürlich ein Verhalten, was sie da im Keim ersticken wollen und da vielleicht auch ein Exempel statuieren wollen. Und ja, natürlich ist jetzt das Werkzeug, es kriegt er klar die Art des Bechers und dass er gefüllt war natürlich. Das macht ihn ja zu einem schwereren Wurfgeschoss. Ein leerer Becher ist sicherlich was anderes.
Ja, aber so ein Einwegbecher ist ja weich. Also habt ihr das vielleicht mitbekommen, ob es tatsächlich ein Einwegbecher war oder nicht?
Nein, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass er im Krankenhaus ist und dass er behandelt wurde und dass er entsprechend schon Verletzungen davongetragen hat, spricht ja doch eher dafür, dass das eine gewisse Aufprallwucht dann hatte, die so ein Plastikbecher wahrscheinlich nicht gehabt hätte vielleicht.
Ich habe mir übrigens von meinem Freund am Wochenende sagen lassen, dass in der Schweiz macht man das wohl anders. Da gibt's auch Becherwürfe und dort sind die Regularien wohl so, dass das Spiel zu Ende gespielt wird und dann gibt's am Ende eine Disziplinarstrafe, die dann auch Geld sein kann oder Platzsperre.
Ja, aber war das nicht auch jetzt eine Möglichkeit hier bei uns? Also wenn der Schiedsrichter sich entschieden hätte oder gesundheitlich nicht so angeschlagen gewesen wäre, dass er weitermachen kann, hätte das Spiel auch zu Ende gespielt werden können. Es lag wahrscheinlich nur daran, dass der Schiedsrichterassistent nicht mehr konnte.
Ja. Also ja, offensichtlich hat er dann irgendwie über Kopfschmerzen geklagt oder so danach. Also kann man ja auch verstehen, also das Ding tut halt schon echt weh, wenn man wenn man das an den Kopf kriegt. Ich glaube auch, egal ob mit Füllung oder ohne, diese Mehrwegbecher, die
sofern es einen
socken genau. Richtig.
So, ja. Ja.
Ich fand trotzdem noch mal ganz interessant, die verbandsrechtliche, die verbandsrechtlichen Fragen, die sich da stellten. Also du kannst ja als, also die Regel, die dort zur Anwendung kam, war der Paragraph 18 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. Und da wird bezüglich dieser Frage, wie denn das Spiel zu werten ist, danach unterschieden, wer das Ereignis zu verschulden hat. Also man spricht hier von Ereignissen, die außerhalb des Spiels auf das Spiel Einfluss nehmen. Und wenn so ein Ereignis eintritt und beide Mannschaften haben es nicht zu verschulden, dann gibt es ein Wiederholungsspiel. Und wenn es jeweils ein Club zu verschulden hat, dann wird das Spiel jeweils mit 2-0 gegen diesen Club gewertet. Jetzt war ja so ein bisschen die diskutierte Frage, also erstmal, wo ist denn überhaupt hier das Verschulden? Und wie ermittelt man das eigentlich? Es war jetzt ganz offensichtlich ein Fan des VfL Bochum, der auch dieser Fanszene da wohl offenbar angehörte. Das bedeutet dann, dass das Verschulden dem VfL Bochum zugerechnet wird. Also im Ergebnis war es jetzt jedenfalls hier so. Wenn der Becher aus dem Gladbach-Block geflogen wäre, hätte es wohl Gladbach erwischt. Und wenn der Becher aus einem Bereich des Stadions kommt, wo man es nicht so richtig zuordnen kann, ob das nun Bochum oder Gladbach ist, was dann? Dann hätte es wohl ein Wiederholungsspiel gegeben oder es wäre vielleicht doch Bochum zugerechnet worden, weil es deren Stadion ist und weil man dann sagt, die haben vielleicht nicht die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und dann kommen wir irgendwann wieder zu Carl Zeiss Jena BGH.
Ja, genau.
Und dann muss man fragen, was hätten sie denn machen sollen? Dann gibt es eben noch diese Zurechnungsnorm 9a der Rechts- und Verfahrensordnung DFB. Darum ging es ja in diesem Jena-Urteil hoch und runter. Und die Frage, kann man eigentlich dieser ganzen Frage verschulden oder nicht den Wind aus den Segeln nehmen, indem man einfach das Verschulden der Fans dem Verein zurechnet. Und dass der Fan Verschulden trägt, der das geworfen hat, das ist jetzt natürlich unstreitig. Es ist dann eben nur die Frage, in welche Sphäre dann dieser Fan eben fällt. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Und auch da wird man wahrscheinlich sagen müssen, dieses Regelwerk des DFB ist da einfach nicht ganz konsistent. Vielleicht ähnlich wie es im Fall Freiburg ist, wo natürlich auch das Regelwerk nicht so ganz klar ist, sodass man nicht weiß, wie man solche Fälle dass man jedenfalls diskutieren kann, wie man solche Fälle künftig löst.
Ja, hast du da einen Vorschlag? Weil es ist ja einfach ein Dilemma bei
ja. Alkoholverbot.
Naja, du lachst. Bochum hat das ja diskutiert. Ich glaube, für den letzten Spieltag war das jedenfalls im Gespräch, dort kein Alkohol mehr auszuschenken. Ich weiß nicht, ob das... Ach so, nee, das nächste
Heimspiel
war ja noch gar nicht. Kommt ja noch.
Aber, warme Milch und wenn ihr nett seid, mit Honig.
Ja, aber jetzt mal wieder ernst sein.
Vollkommen ernst.
Ich kenne es doch selbst. Wenn es im Stadion Alkoholverbot gibt, was passiert? Was machen die Fans und Zuschauer?
Trinken die dann vor dem Spiel etwa? Ist das so?
Das ist so.
Nein.
Glaub mir.
Nein.
Glaub mir.
Ich dachte, man trinkt immer nur nach dem Spiel.
Dann geht's weiter. Aber also
Alkoholtest beim Einlass.
Das gab's, glaube ich, auch schon. Du wirst lachen, ey.
Ja, ich meine auch, da gab's ja auch schon Vorgaben, aber...
Nee, aber klar ist ja, ohne dass man es jetzt aussprechen muss, dass diese Regel natürlich anfällig ist für gezielte Manipulation, wenn man einfach Fans in den gegnerischen Fanblock platziert und von dort Wurfgeschosse
macht. Naja, das ist aber konstruiert.
Ja, aber ich meine, das ist, wenn du die Zuordnung und irgendwie dann so mit Fanblöcken die Zuordnung herstellst und die Zurechenbarkeit, dann kann das ganz schnell irgendwie in die Richtung gehen, aber...
Ja, und deswegen ist das, was Fabian sagt, richtig. Die Frage ist, wem rechnet man denn zu? Ne? Aus welchem Fanblock oder aus dem vermeintlich neutralen Bereich? Was passiert dann? Ne?
Also wahrscheinlich im Zweifel wirklich dem Heimverein. Und natürlich wirst du auch berücksichtigen, vielleicht wo der Becher herflog und wie der Spielstand war. Also weil ich meine, es wird ja kein Gladbacher beim Stand von 2-0 in den Bochum-Fanblock pilgern, um dem Linienrichter einen Becher an den Kopf zu werfen, in der Hoffnung, dass das Spiel dann abgebrochen wird. Das macht keinen Sinn.
Ja, ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Und zwar mit einem richtig spannenden Thema. UEG Frankfurt zum uns einem aus den mit den zu den Untiefen des Urheberrechts. Und der Frage, ist das Basissignal urheberrechtlich geschützt? Ja, sagt das UEG Frankfurt. Das kann ich vorwegnehmen mit Urteil vom 14.12. letzten Jahres. Warum interessiert uns das? Und vermeintlich relativ komplizierte und vielleicht auch etwas dröge Materie auf den ersten Blick, weil dieses Urteil vielleicht doch auch Auswirkungen haben kann auf Folgefragen, aus dem konkreten Sachverhalt, den ich gleich kurz schildere, sich noch gar nicht so ergeben und was war passiert. Erstinstanzlich hatte der Fernsehsender, hier ist es Sky, gehe ich mal davon aus, war glaube ich jetzt im Urteil nicht klar, also es ist mittlerweile bekannt.
Das müsste wohl Sky sein, ja.
Ja, müsste Sky sein, ist Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte an dem sogenannten Basissignal. Was ist das Basissignal? Das Basissignal wird hergestellt unter Verwendung von einer unterschiedlichen Anzahl von Kameras, Live-Kameras, die das Spielgeschehen aufzeichnen, aus unterschiedlichen Winkeln und Positionen. Und dieses Basissignal ist ohne Vertonung, also ist wirklich die reine Spielaufzeichnung mit unterschiedlichen Kameraperspektiven.
Also ohne den Kommentar und so.
Genau, und auch komplett wirklich nur eine reine Videofeed, auch Worldfeed genannt. Und dieses Signal produziert eben eine Tochtergesellschaft der DFL, zum Beispiel für die Bundesligaspiele. Und in der Regel halt ist dieses Recht, dieses Basissignal zu produzieren, eben halt von den Verbänden abgeleitet, von dem Hausrecht der jeweiligen Stadionbetreiber vergeben. Und dieses Signal wird dann weitergegeben an die unterschiedlichen Sendestationen, die das dann eben halt vertonen mit ihren, wenn es halt internationale Wettbewerbe sind, Champions League Spiele, mit ihren jeweiligen Live-Kommentaren und vielleicht sogar noch angereichert mit eigenen Kameras, die sie selber im Stadion haben, sind, glaube ich, bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften ist das der Fall. Und hier stellt sie sich jetzt die Frage, so eine Kneipe hatte ein Champions League Spiel gezeigt und dann gab es eine Kontrolle. Dabei wurde eben festgestellt, dass da sich mehrere Personen in dieser Kneipe befanden und vor Ort wurde behauptet, es sei eine Privatveranstaltung, aber laut Sachverhaltsfeststellung im Gerichtsverfahren gab es eben keine Hinweise darauf, dass das tatsächlich eine Privatveranstaltung war, sondern der Zutritt war auch dem Kontrolleur, den dann Sky da im Auftrag von Sky unterwegs war, dem war es ohne weiteres möglich, sich dort Zutritt zu verschaffen. Und jetzt kam es halt für die Frage, ob dort auf Schadensersatz geklagt werden konnte, kam es auf die Frage an, ob dieses Basissignal, was wirklich ohne, wie gesagt, ohne Audiovertonung hergestellt wird, ob das urheberrechtlich geschützt ist als Filmwerk. Und ist für die rechtliche Einordnung unheimlich spannend. Bisher haben die Gerichte das vermehrt ein bisschen anders gesehen. In der Literatur war es umstritten, weil es letztlich entscheidend war für die Frage, gibt es dort jetzt halt diesen konkreten Schadensersatzanspruch? Die Kneipe hatte schon eine Unterlassungserklärung abgegeben auf die Abmahnung. Heißt, es ging jetzt nur noch um rund 5.000 Euro Schadensersatz und Anwaltskosten vorgerichtliche. Und in dem Zusammenhang stellten sich halt eben Fragen zur Aktivlegitimation und zu den Nutzungsrechten, die dort im Raum standen.
Und kann man sagen, weil du von Basissignal oder in dem Urteil die ganze Zeit von Basissignal die Rede ist, das Basissignal ist gleich oder sind gleich die Bilder, die man sieht auf dem Bildschirm oder wieso wird das so spezifisch Basissignal genannt?
Weil das der von einem Bildregisseur erstellte, aus diesem unter Verwendung von unterschiedlichen Kameran erstellte Video-Live-Video-Mitschnitt ist.
Und genau, das, aber für dann, mich als
das
als
ist das,
Zuschauer
was du dann siehst. Das ist das, was okay. Du dann siehst und dann sagt Bellareti, toller Pass der von Reus auf Hummels. Genau. Aber was jetzt dort gezeigt wird, entscheidet halt eben der Bildregisseur, der das Basissignal erstellt. Der entscheidet, wie lange wird der Laufweg von Hummels eingefangen. Er schneidet rüber auf die Totale, geht auf die Hintertorkamera, kann atmosphärisch das Stadion einfangen, kann die Trainerbank zeigen. Wie lange zeigt er die Trainerbank? Das sind alles einzelne Entscheidungen, die nach Auffassung des OLG Frankfurt ausreichen, um eine sogenannte erforderliche Schöpfungshöhe zu erreichen, um zu sagen, ja, hier wird nicht nur einfach plump draufgehalten auf das Fußballspiel, sondern es hat einen schöpferischen, einen kreativen Charakter, der sich jetzt eben nicht darin erschöpft, nur das dort laufende Fußballspiel zu zeigen, sondern eben halt kreativ in das entsprechend darzustellen. Und darüber kann man trefflich streiten. Das ist, wie gesagt, in der Literatur auch häufig schon anders gesehen worden und auch andere Gerichte hatten es anders entschieden. Aber das OLG Frankfurt hat das entsprechend so jetzt gesehen. Und dann wird halt eben zum Beispiel in einzelnen Punkten gesagt, der Bildregisseur halt, der dieses Basissignal erstellt mit seinen 14 bis 35 Kameras, entscheidet halt eben darüber, welche Kameraeinstellung, wie das Spielgeschehen, die Atmosphäre im Stadion durch die verschiedenen Kameras eingefangen wird, welche Kamera auf das Spielgeschehen Zuschauer oder Trainer gerichtet ist und wie man das dann reinschneidet, welche einzelnen Spieler, wie lange die Einstellungen, welche Laufwege gezeigt werden, Wiederholung oder Zeitlupe. Und dadurch würden sich halt Spielräume eröffnen für den Bildregisseur, die dem Ganzen halt einen schöpferischen Charakter verleihen, dem das Urheberrecht eigenständigen Schutz als Werk zuordnet.
Ist das so allgemein zu verstehen, dass das nicht nur für Fußballspiele gilt, sondern wenn irgendwie bei Olympischen Spielen, weiß ich, hört man das oft, dann sagen ja die deutschen Kommentatoren, irgendwie ARD, ZDF ja meistens, es tut uns leid, dass wir den Einlauf nicht mehr zeigen, weil das internationale Bild, was uns zur Verfügung gestellt wird, wird jetzt umgestellt auf Hochsprung, Weitsprung oder sowas. Ist das dann auch quasi, würde das da genauso gelten?
Die Grundsätze sind die gleichen, aber nicht übertragbar in der Form. Nee, das müsste man schon auf das Spielgeschehen und wie gesagt, die sind halt einzelne Kriterien, die abgeklopft wurden. Also allein, dass es 14 bis 35 Kameras sind, aus denen dann zusammen die Blickwinkel ausgewählt werden, die hat man sicherlich bei so einem plumpen Einlauf in der Form jetzt nicht.
Bei Wettbewerben wie Leichtathletik natürlich schon. Also du switcht ja nicht immer nur hin und her zwischen den einzelnen Sportarten, sondern du machst ja auch die Totale, dann gehst du wieder in den Zoom rein, du hast den Speerwerfer, dann gehst du irgendwie, zoomst du das Gesicht ran oder gehst irgendwie nur auf die Laufwege von dem Diskuswerfer oder so.
Das war ja meine Frage sozusagen. Also diese Grundsätze, die muss man im Einzelfall abklopfen, aber die gelten allgemein nicht unabhängig von der Sportart Fußball und dem Ereignis Fußballspiel, sondern gelten.
Das ist so. Ja, also meiner Ansicht nach wären die Voraussetzungen nicht erfüllt bei der Leichtathletik, weil das eben schon ein Fußballspiel, und auch so, wie wenn man das Urteil des OLG Frankfurt liest, schon eine andere Dramaturgie und Möglichkeiten der Einflussnahme des Bildregisseurs zulässt, als ich schneide jetzt vom Speerwerfer auf den 100-Meter-Läufer. Das ist schon was, anderes.
Fabian meinte ja innerhalb eines Wettkampfes. Also angenommen 800-Meter-Lauf, das erste Bild zeigt
Da gibt es mit Sicherheit schon nicht 14 bis 35 Kameras. Das ist schon die erste technische, der deutliche Unterschied und die Einflussmöglichkeit des Bildregisseurs. Also da gibt es,
auf jeden einzelnen Läufer oder auf jede einzelne Läuferin blenden, dann kann ich die Beine zeigen, das Gesicht zeigen, die nah, fern kann ich...
Wird nicht passieren, weil man natürlich da den Vergleich der Spieler, und das ist ja eine ganz andere, da geht wer als erster durchs Ziel läuft und nicht... Also das ist... Also wie gesagt, die Kriterien sind die gleichen, wie man am Ende, man kann das auch anders sehen. Und das ist, ich weiß jetzt nicht, wie der, weißt du es, Fabian? Ich würde mich nicht wundern, wenn das zum BGH geht. Also müsste es eigentlich. Wäre auf jeden Fall interessant.
Ich weiß auch nicht mehr genau, ob da überhaupt die Revision zugelassen war.
Ja genau, die wurde nämlich nicht
zugelassen. Ja, die war nicht zugelassen worden.
Aber kannst du ja nicht Zulassungsbeschwerde läge hier. Also wenn das entsprechende Finanzen im Hintergrund sind, wäre das natürlich eine interessante Entscheidung, die auch zum EuGH natürlich
dann noch geben müssen. Was du jetzt gesagt hast, deutet auch darauf hin, dass es eben, wenn überhaupt, nur für Live-Events auch sein kann. Nicht jetzt, wenn du nachträglich was zusammenschneidest, dann nicht.
Genau. Also dann stellen sich andere Kriterien. Also es kann natürlich auch sein. Also das muss man im Einzelfall sich dann angucken. Das Live-Event hat ohnehin das Problem, dass es irgendwie zwischengespeichert werden muss. Das ist mittlerweile technisch möglich, dass du da einfach in diesen eine verkörpertes Werk überhaupt hast, was du dem dann auch dem urheberrechtlichen Schutz zuführen kannst. Aber die Grundsätze, die da anwendbar sind, die sind natürlich identisch.
Kannst du noch mal kurz sagen, warum es auch zum EuGH gehen müsste?
Weil das natürlich harmonisiertes Recht ist und dass länderübergreifend dann einheitliche Regelungen Anwendung finden müssen. Und das natürlich macht an den Grenzen, gerade auch in der internationalen Verwertung, ist das natürlich evident. Beim Fußball macht das da nicht Halt an Deutschlands Landesgrenzen und beim OLG Frankfurt. Und dann stellen sich da natürlich spannende Fragen. Also es ist der Teufel, wie im Urheberrecht nicht selten, liegt hier im Detail. Also es ging los schon bei, in der Kneipe wurde dieses Spiel nicht irgendwie über einen Sky-Account geguckt, sondern über eine webbasierte, wahrscheinlich IPTV oder diese illegalen Streaming-Plattformen, also kein offizielles Sky Account. Und deshalb stellt sich schon die Frage, ob, wenn es kein urheberrechtlich schutzfähiges Werk wäre als Filmwerk, ob dann Sky überhaupt aktiv legitimiert wäre, weil sie dann hätten darlegen müssen, dass sie auch für diese Online-Nutzung überhaupt Lizenzinhaber sind und ausschließlich Nutzungsrechte haben. Das heißt, Sky musste hier auch ohnehin schon den Weg über den Werkcharakter haben, wo es eben nicht mehr darauf ankommt, wer ist Sendeunternehmen, sondern sie sind quasi mit dem Basissignal an der Spitze des Urheberrechts, weil es eben für den Sportveranstalter noch für den Fußballspieler noch für den Club eigenständige urheberrechtlich schutzfähige Werke gibt, sondern das kann halt, und deswegen ist das Neue an der Entscheidung oder die Neuerung, dass das jetzt zumindest bis zum Basissignal vorgelagert wird. Das heißt, früher war es so, normalerweise folgt der Schutz für diese Fußballspiele über die Sendeunternehmen, also sprich das, was dann am Ende, was Holger im Fernsehen sieht, also das fertig vertonte Stück, was über Sky ausgestrahlt wird, genießt halt Schutz über das Senderecht, weil das Sendeunternehmen das unter Aufwand und unter Aufwendung finanzieller Mittel erstellt hat, dann auch entsprechend geschützt werden muss. Aber es war eben kein urheberrechtliches Werk, sondern nur ein Leistungsschutzrecht und hatte dann eben nicht zur Folge, dass man sich auf § 22 stützen konnte, der eben regelt, dass Sendungen, die ausgestrahlt werden oder öffentlich zugänglich gemacht werden übers Internet, dass die in Räumen auf wahrnehmbar gemacht werden dürfen. Also diese klassischen Public Viewing Kneipen-Konstellationen. Und da war es halt eben bisher so, dass man sich die Frage stellte, mit der sich Fabian auch in der Vergangenheit häufig auseinandergesetzt hat, welche Rechte bestehen denn beim Public Viewing? Da kannst du ja auch nochmal reingerätschen und sagen, wie dort die Rechtslage ist. Und insofern ist aus meiner Sicht ist jetzt durch diese Entscheidung eine Vereinfachung für die Verbände auf den Plan getreten, noch konsequenter gegen Nutzungen vorzugehen, ohne sich die Frage zu stellen, über welches Medium wird das gestreamt, gezeigt oder wie auch immer, sondern die Aktivlegitimation wird immer unterstellt, weil dieses Basissignal, egal wer es in irgendwelcher Form verwendet, immer beteiligt ist und damit immer das urheberrechtsgeschützte Werk verwendet wird und damit dann quasi immer an der Spitze der Verwertungskette steht, die Aktivlegitimation hat, um gegen Verwertung vorzugehen.
Also der Rechteinhaber wird umfassender geschützt.
Genau, also die gesamte Rechtekette, das ist halt, wie gesagt, das geht halt los beim Stadionbetreiber, dann Übertragung des Hausrechts quasi an den jeweiligen Verband, DFL, der vergibt die Rechte an den Basissignalhersteller, in Klammern seine eigene Tochtergesellschaft für die Bundesliga, und die räumt das dann eben im Rahmen der Medienvergabe den jeweiligen Medienpartnern ein. Und kann jetzt aber gebündelter noch stärker vielleicht auch gegen Verletzungen in der Zukunft vorgehen.
Ich würde dazu ganz gerne ein paar Sachen sagen, die mir noch eingefallen sind. Also das Erste ist, du hast vorhin gesagt, das hätten Gerichte auch anders entschieden.
Na, die erste Instanz hat schon mal anders entschieden. Also es ist, was war das?
Ja, LG Frankfurt.
Nee, ich glaube, es war sogar LG Kassel.
Ach, Kassel war es, ja, gestimmt. Aber daneben noch parallele Verfahren?
OLG Frankfurt hat es früher schon mal anders geschieden, die hatten es damals aber an der Öffentlichkeit scheitern
lassen. Okay, das ist nämlich der Punkt. Also weil es gibt ja zahlreiche Verfahren, die Sky dazu geführt hat in den letzten Jahren. Und nach meiner Erinnerung sind die alle dran gescheitert, dass schon das Merkmal Öffentlichkeit dass es schon an einer urheberrechtlichen Verwertungsform oder Nutzungsform fehlte, weil du brauchst also für eine Urheberrechtsverletzung ja eine Nutzungsform, und das wäre hier die öffentliche Wahrnehmbarmachung oder Zugänglichmachung. Und wenn die nicht öffentlich ist,
dann kommst du schon gar nicht in die Frage rein, ob das jetzt überhaupt ein urheberrechtsschutzfähiges Werk ist oder nicht. Und ich glaube, das scheiterte immer daran, dass es irgendwie geschlossene Gesellschaften waren, die Skatrunde oder so. Und in diesem Fall hat man, weil der Controlletti da irgendwie reingelassen wurde und niemand ihn gefragt hat, wer er eigentlich ist, ging man davon aus, auch wenn da irgendwie 10 Kumpels sitzen, das ist eine offene Kneipe und da hätte jeder reingehen können. Das fand ich schon mal ganz interessant an dieser Entscheidung. Und die Konsequenz, also die Konsequenz daraus, dass man diesem reinen Basissignal Urheberschutz, Werkschutz als Filmwerk einräumt, wäre tatsächlich, dass dieser Public Viewing Schutz oder diese Public Viewing Regelung, die sich aus diesem Leistungsschutzrecht des Sendeunternehmens ableitet, künftig leer läuft. Mit anderen Worten, könnten wir dann Public Viewing Veranstaltungen, die unter freiem Himmel stattfinden oder in geschlossenen Räumen und für die Leute auch frei besuchbar sind, nicht mehr machen, weil dadurch Urheberrechte verletzt werden. Ich finde es sehr spannend, weil das letztlich eine Frage ist, die dann doch mal den Gesetzgeber auf den Plan rufen müsste. Also nur mal kurz auszuholen, diese Public Viewings waren immer deswegen, jedenfalls in Deutschland, lizenzfrei möglich, weil es in diesem Paragraphen, um den es geht, das ist der 87 Urheberrechtsgesetz, da steht drin, dass die Rechte des Sendeunternehmens, also des Unternehmens, das diese Bilder produziert, dass das Sendeunternehmen die ausschließlichen Nutzungsrechte daran hat, auch diese Bilder weiter zu übertragen an Dritte, aber nur für Veranstaltungen, für die ein Eintrittsgeld genommen wird, also wo du bezahlen musst für. Und im Umkehrschluss bedeutet es, dass Veranstaltungen, für die du nicht bezahlen willst, lizenzfrei möglich sind. Und das wäre jetzt damit ausgehebelt, weil das eben Leistungsschutzrecht ist. Das setzt irgendwie nicht voraus, dass der Urheberrechtsschutz an den Bildern besteht oder nicht. Aber sobald der Urheberrechtsschutz besteht, brauchst du über diesen 87 nicht mehr zu gehen und kannst dir das Recht anderweitig sichern.
Und der 87 kann auch nicht irgendwie als Lex Specialis oder so gesehen werden.
Also könnte man jetzt diskutieren, aber also es wurde schon über den 87 diskutiert, ob der überhaupt jegliche Form der kommerziellen Verwertung dieser Bilder erfasst. Also weil da steht ja nur Eintrittsgeld drin. Und dann war die Diskussion, ja, was ist denn aber mit Veranstaltungen, die gesponsert sind oder wo du irgendwie Riesenkasse machst durch Speisen- und Getränkeverkauf, fällt es da drunter? Da wiederum musste man zu sagen, die Gesetzesnorm geht zurück auf eine Entscheidung aus den 60ern des letzten Jahrhunderts, wo der Gesetzgeber einfach wollte, dass das gemeinsame Fußballschauen möglich ist, wenn es keine Kommerzveranstaltungen sind.
Also, aber Lex Specialis wird schwer, weil du komplett tatsächlich zwar im gleichen Gesetz geregelt, aber schon unterschiedliche Rechtskreise hast mit dem urheberrechtlich geschützten Werk. Wirklich, und das schon gilt zwar der Grundsatz der kleinen Münze, aber um da hinzukommen, muss halt eben schon halt diese ganzen Feststellungen, die das Gericht hier getroffen hat, warum das jetzt besonders die erforderliche Schöpfungshöhe erreicht habe, obwohl es ja eigentlich nur die technischen Möglichkeiten und der technische Spielraum im Vergleich zum Spielfilm oder einem Theaterregisseur, der natürlich ganz anderen kreativen Einfluss hat, natürlich deutlich geringer sind. Aber ja, deswegen trotzdem sehe ich auch, dass es um diese Public Viewing-Kultur, die sicherlich ja auch im Sinne des Gesetzgebers ist, einfach diese gesellschaftlich Zusammenkommen zu fördern, ohne da weitere irgendwie Lizenzen einholen zu müssen, dass das irgendwie erhalten bleiben muss und dass man das irgendwie in Einklang finden muss mit dieser neuen Rechtsprechung. Und ich meinte, das Merkmal der Öffentlichkeit, das war natürlich immer schwammig, ob es dem Kontrolleur, das scheiterte dann meistens in diesen Verfahren, dass diese Kontrolleure nicht so, die Zeugenaussagen dann nicht mehr ganz so belastbar waren und wie die sich nun Eintritt verschafft hatten und ob da nun ein Schild und ob das privat war. Also das Kriterium der Öffentlichkeit ist halt ein besonders, unklar abgrenzbares. Insofern ist es spannend, was das jetzt macht. Also ich hoffe, es geht weiter, geht in die höhere Überprüfung zugeführt, weil das sind schon spannende Fragen.
Und ich sehe es auch ein bisschen anders als das OLG. Also ich finde, da kann man schon drüber diskutieren, ob das, was der Bildregisseur macht, nicht letztlich eine reine handwerkliche Tätigkeit ist.
Ich glaube, da kam es auch irgendwie, ging es um darum, dass der Emotionen transportiert aus dem Spiel durch die Art und Weise der Kameraführung und der Schnitte. Und ich glaube einfach, die Emotionen, die erzeugt ja nicht der Regisseur, sondern die erzeugt das Spiel selber. Und er leitet sie nur weiter. Aber am Ende muss man doch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Fußballübertragungen sehe, habe ich schon den Eindruck, es ist doch irgendwie ein überschaubares Portfolio an Möglichkeiten, die da ausgeschöpft werden. Also
ich weiß noch gar nicht, ob das wurde jetzt hier auch nicht groß mit Sachverständigenbeweis gearbeitet, aber das müsste man dann wohl machen. Aber ich meine, man muss nur zurückblicken zur unrühmlichen Vergangenheit um Leni Riefenstahl und die Inszenierung von sportlichen Veranstaltungen und zur Schaffung von Emotionen. Also das ist jetzt dem Sport nicht ganz fremd und die Macht der Bilder. Und wenn man die einzelnen Kriterien liest, die das OEG hier zitiert und heranzieht, finde ich, lässt sich das schon lesen und begründen, dass das eben schon einen Unterschied macht und man ein Spiel ganz anders emotional auch erscheinen lassen kann. Also das, aber kann man trefflich, wie meistens bei der Frage der Schöpfungshöhe und bei urheberrechtlichen Themen, trefflich drüber streiten.
Aber ist denn der Bildregisseur ist der Regisseur nicht doch in einem Korsett gezwungen, dass er gar nicht die Auswahlmöglichkeiten hat, die jetzt
er hat geringere als, aber das muss man berücksichtigen und die werden dann eingepreist und dann muss man genau gucken, hat er noch genügend Spielraum aber die Fragen stellen sich in der Architektur, bei der urheberrechtlichen Bewertung genauso. Da hat erstmal ein Haus dient dem Wohnzweck. Das heißt, es muss Fenster haben, es muss eine Tür haben und Treppen und Holger muss ein Zimmer zum Schlafen und zu kochen haben. Und da gibt es aber dann doch eben Bereiche, wo sich auch Architekten noch
Unterschied zum Filmregisseur. Der Filmregisseur hat doch viel mehr Möglichkeiten. Der ist doch, der greift doch dramaturgisch ein, indem er die Schauspieler anleitet, indem er sich bestimmte Settings aussucht. Die Möglichkeiten hat doch der Bildregisseur überhaupt nicht.
Doch, theoretisch könnte er doch die ganze Zeit den Torwart zeigen.
Aber macht er doch gar nicht.
Er muss doch das Spiel zeigen. Ja, kriegt
der Ärger, aber auch der Theaterdramaturg kann ja auch Ärger kriegen. Also allein das kann es ja nicht sein. Insofern fände ich es jetzt, ist es die Gesamtschau.
Ja, aber ein Theaterdramaturg sorgt doch für das Schauspiel an sich. Also der bringt es doch auf die Bühne, während der Kameraregisseur oder der Bildregisseur, der filmt doch nur das ab, was er sieht. Und dann, klar, hält er dann die Kamera mal hier hin und mal dahin und da ein bisschen länger hin und dahin. Aber das ist für mich reines Handwerk. Das hat mit irgendwie schöpferischer, eigenschöpferischer Gestalt
überhaupt nichts zu tun. Da macht ihr euch dann, da müsst ihr da vielleicht doch nochmal mehr urheberrechtliche Urteile lesen. Da macht ihr es euch zu leicht, finde ich. Also so ist es da nicht. Und man kann nicht, es ist Vergleich von Filmregisseur, klassischer Spielfilm mit Sportfilm ist jetzt auch Äpfel und Birnen. Also das, ich habe ja gesagt, der technische Spielraum, das technische Korsett, was vorgegeben ist, ist natürlich enger als bei einer rein kreativen Leistung. Aber wie gesagt, gilt der Grundsatz der kleinen Münze. Voraussetzungen sind jetzt nicht.
Es war sehr ergebnisorientiert wieder.
Ach, nein, das ist ein urheberrechtlich fundiertes Urteil. Das lässt sich, ist jetzt nicht, das entspricht im Übrigen auch der gängigen Kommentarliteratur. Also es ist jetzt keine Riesenüberraschung. Es ist, und je mehr die technischen Möglichkeiten werden, also wie gesagt, ich überleg doch mal, es ist doch ein Unterschied mit 14 bis 35 Kameras. Da ist es doch eben nicht nur die Entscheidung zwischen Totale und ich halt auf den Spieler, sondern das sind doch unterschiedliche Kameraperspektiven, die dann dem Regisseur zur Verfügung stehen. Das heißt, sein Werkzeug, was er einsetzen kann, ist doch ein vielfach größeres.
Das ist Werkzeug, ja. Das Handwerkszeug, ja.
Ja, das ist beim Fotografen, das Werkzeug ist immer, das ist die Kunst des Einsatzes, ist das Werkzeug. Und das bildet dann teilweise auch einfach das Setting.
Aber der Fotograf, der hat Belichtungsmöglichkeiten. Der Fotograf hat im Zweifel ein Model, dem er sagen kann, wie es sich hinstellen soll. Der Fotograf fängt tatsächlich ganz anders als ein Bildregisseur, fängt der wirklich Emotionen ein, verschiedene. Aber das.
Mich überzeugt das nicht wirklich.
Aber gut. Ja. Also er kann doch auch zum Beispiel nicht auf die Zuschauer blenden, plötzlich, wenn er gerade die spannendste Torraumszene.
Doch, er kann. Das ist es ja eben. Er kann.
Aber er wäre dann das letzte Mal der Bildregisseur.
Ja, aber das ist ja egal. Hätte er einmal ein Werk geschaffen. Er kann es halt. Also ich finde das ja, also ich bin jetzt nicht im Urheberrecht zu Hause, sondern im Arbeitsrecht, wie wir alle wissen. Und mit den Sportbezügen natürlich. Aber ich finde das ja nachvollziehbar.
Ja, okay, aber die Klassiker, wo dann irgendwie die blonden Mädchen aufgenommen werden im Publikum irgendwie, das, ich weiß ja nicht, ob das urheberschutzfähig sein sollte.
Och, das ist ja Stammtischniveau jetzt. Das ist ja. Ja, es ist.
Wir können ja nur alle hoffen, dass das Verfahren weitergeht und entsprechend geklärt wird.
Ja, und spannend. Jede schöne Entscheidung zum Urheberrecht, das ist super.
Na gut, dann kommen wir mal zum Thema dritte Liga, ne?
Ja.
Türkgücü, magst du mal?
Ja, sehr gerne. Ja, okay, dann kommen wir zu Türkgücü. Wir hatten ja Türkgücü letztes Jahr schon behandelt, als es um die Zulassung zum DFB-Pokal ging. Da gab es ja auch schon ein sportgerichtliches Verfahren und auch ein Verfahren von ordentlichen Gerichten, die dann am Ende zu Lasten von Türkgücü ausgingen. Die durften nicht am DFB-Pokal teilnehmen. Richtig? Ist egal. Mhm. Jetzt, Türkgücü hat uns letzte Folge auch beschäftigt, weil wir über den Insolvenzantrag berichtet hatten kurz. Und jetzt unerwarteterweise kam Ende März, am 24. März, die Nachricht, dass Türkgücü den Spielbetrieb einstellen muss, weil der vorläufige Insolvenzverwalter zu dem Ergebnis gekommen ist, dass eine weitere Finanzierung nicht gewährleistet ist. Es ist sehr ungewöhnlich. Es gab es in den anderen Insolvenzfällen im Profifußball bisher nicht. Da konnte immer der Spielbetrieb bis Saisonende noch aufrechterhalten werden. Und auch in dem Fall wäre es eigentlich erstmal die Pflicht gewesen für den Insolvenzverwalter zu gucken, ob es weitergehen kann. Das ergibt sich aus 22 Absatz 1 Nummer 2 der Insolvenzordnung, dass da erstmal die Fortführung geprüft werden muss, um die Sanierung eventuell zu ermöglichen. Die Einstellung des Geschäftsbetriebs ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn eine Fortführung unmöglich ist oder wirtschaftlich unvernünftig. Wenn man sich jetzt mal bei Türkgücü das anschaut, also offensichtlich kam der Insolvenzverwalter zu dem Ergebnis, es ist nicht möglich und es ist unvernünftig. Wenn man sich anschaut, Kaderkosten bei bis zu 5 Millionen Euro. Türkgücü hat kein richtiges Heimstadion. Beantragt wurde als Heimstadion das Stadion in Burghausen, was ich auch nicht wusste, bis ich mich mit dem Fall beschäftigt hatte. Und dann hatte die Geschäftsführung von Türkgücü entschieden, dass sie dann die Heimspiele teilweise im Grünwalder Stadion austragen und teilweise im Olympiastadion, wo sie dann immer die Zulassung bekommen haben. Und ein Hauptsponsor gab es auch lange Zeit nicht. Und sie haben kaum Zuschauer. Also woher sollen die Einnahmen denn kommen in so einem Fall, wenn ich von einem dritten Investor oder von einem Investor und Herr aus Kiewran...
Aus dem DFB-Pokal natürlich.
Und DFB-Pokal.
Ärgerlich nur, dass
hat ja das Union direkt in der ersten Runde den ganzen Strich durch die Rechnung gemacht. Und Kiewran hat ja im Januar seinen Rückzug erklärt, war ja letztes Jahr schon mal kurz davor. Und nachdem er den Geldhahn zugedreht hat, war dann tatsächlich die Situation da, dass es eine Liquiditätslücke gab und die Insolvenzantragstellung erforderlich war. Und jetzt sind wir an dem Punkt, Spielbetrieb wurde eingestellt. Was macht der DFB jetzt? Er annulliert alle Spiele mit Beteiligung von Türkgücü. Türkgücü steht jetzt als sportlicher Absteiger fest mit 0 Punkten. Und was natürlich der Super-GAU ist für eine Liga, weil doch in erheblichem Maße in den Wettbewerb eingegriffen wird, in die sportliche Integrität des Wettbewerbs. Und die Frage ist, also diese Annullierung der Spiele ergibt sich aus 55 der DFB-Spielordnung. Und die Frage ist, ob es jetzt richtig war oder ob es eine andere Möglichkeit gab. Es war ja auch im Gespräch, aber das hat ja wiederum sozusagen mit der eventuellen Fortführung des Spielbetriebs zu tun, dass Saarbrücken den Spielbetrieb bis Ende der Saison aufrechterhält, beziehungsweise der Präsident von Saarbrücken, weil Saarbrücken als einziger Verein 6 Punkte gegen Türkgücü geholt hatte und extrem jetzt benachteiligt ist durch die Annullierung der Spiele, weil sie von, ich glaube, von Platz 2 auf Platz 4 oder 5 gerutscht sind und dann also der Aufstieg regelrecht gefährdet wird dadurch.
Vielleicht muss man das nochmal kurz erklären.
Also, ja, bitte.
Also in dem Moment, wo die Türkgücü rausnehmen aus dem Ligabetrieb, annullieren sie ja alle Spiele. Und dann sind die gelackmeierten, die gegen Türkgücü gewonnen haben. Weil die Punkte gehen flöten und die gegen Türkgücü verloren haben, die verlieren gar nichts. Und das führt zu dem Problem, dass Saarbrücken dann irgendwie aus diesen Rängen rausrutscht nach unten und Viktoria Berlin beispielsweise eins nach oben gerutscht ist. Aber ich glaube nicht, weil sie nur verloren haben, sondern weil einfach mit Türkgücü dann eine Mannschaft rausfällt, ja, und unter ihnen landet.
Ja. Ja, exakt. Und die Frage ist halt, wie man mit gelben und roten Karten umgeht, die im Zusammenhang mit Türkgücü-Spiele gezeigt wurden. Und wie man auch mit der Frage umgeht, jetzt zum Beispiel letzter Spieltag wäre Kaiserslautern gegen Türkgücü. Das fällt jetzt einfach aus. Also Kaiserslautern hat keine Einnahmen an dem Spieltag. Ich meine, okay, die offenen Spiele, die sind jetzt alle ohne Einnahmen, klar. Aber Kaiserslautern guckt jetzt am letzten Spieltag zu und wartet, ob sie eventuell aufsteigen oder nicht. Also das ist das Schlimmste, was einer Liga eigentlich passieren kann. Mhm. Und nicht zu vergessen, auch jetzt im Verein selbst, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die Spieler, ja, sind alle erstmal vor dem Nichts. Die Spieler haben jetzt auch keine Möglichkeit, sofort den Verein zu wechseln. Das verbieten die Statuten. Die müssen abwarten bis zur Sommerwechselperiode, ja. Und all das sind Fragen. Und Manuel Hartmann, der für den Spielbetrieb der Liga zuständig ist vom DFB, hat gesagt, das darf nie wieder passieren. Mhm. Und jetzt die Frage, wie konnte es dazu kommen nochmal? Und hat der DFB daran eine Mitschuld? Also wenn man jetzt die Interviews in den vergangenen Tagen gehört hat, wird der DFB heftig kritisiert, dass er da offenbar nicht genau genug hingeguckt haben soll. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie läuft das Lizenzierungsverfahren in der dritten Liga? Also es ist nur ein...
Nochmal ganz
ja,
kurz,
gern.
Weil... vielleicht nochmal Interesse halber für alle. Gibt es denn noch eine Alternative auf der Rechtsfolgenseite? Also was man sozusagen aus Gerechtigkeitserwägungen, wie man die Saison anders werten könnte zum Ende? Gibt es da Möglichkeiten, außer allen alle Spiele mit Null zu werten?
Ja, also von den Statuten her nicht, weil das ganz klar geregelt ist, dass die Spiele annulliert werden. Es war in der öffentlichen Diskussion, wurde dann gesagt, es wäre doch fairer, nur die Hinserie zu werten und die Rückserie nicht. Aber da es gibt ja Heimspiele und Auswärtsspiele. Und wenn man jetzt die Hinserie wertet, dann hatte Türkgücü dann irgendwie 9 Auswärtsspiele oder 9 Heimspiele und 8 Auswärtsspiele, 8 Heimspiele. Das ist ja dann auch nicht gerecht. Also von der sportlichen Seite finde ich eine Komplettannullierung am gerechtesten.
Okay,
sofern man nicht dazu kommt, irgendwie doch über eine Fondslösung oder so, das DFB vielleicht über die Schiene dann doch noch den Spielbetrieb bis Ende der Saison aufrechtzuerhalten. Mhm. Wobei da auch wieder die Frage ist, ob dann das auch nicht ein verzerrter Wettbewerb ist, wenn Türkgücü weiß, dass es danach zu Ende ist. Also insofern, da gibt's keine, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es in den Brunnen gefallen.
Ja, und eigentlich bräuchtest du ja Mechanismen, um das zu verhindern. Das
so ist
das, was du sagen wolltest.
So ist es.
Mit dem.
So ist es. Und da stellt sich eben die Frage, was hätte der DFB anderes tun können, als das, was er getan hat? In diesem Zulassungsverfahren, was nicht die Strenge hat wie das der DFL, aber doch an das Lizenzierungsverfahren der DFL angenähert ist, ist es so, dass die Clubs ihre Planungen im März einreichen müssen und der DFB dann guckt, ob das alles so passt und dann die Lizenz erteilt. Wenn irgendwas noch fehlt, noch eine Bedingung setzt oder dann die Lizenz erteilt und mit einer Auflage versieht. Es führt aber dazu, dass die Vereine nur die Personalplanung abgeben und es findet keine Kontrolle mehr statt nach der Transferperiode. Das heißt, wenn jetzt ein Verein im März plant mit einem Spielerkader von 3 Millionen und im Sommer dann sagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, doch noch meinen Kader so zu verstärken, dass ich vielleicht noch wahrscheinlicher aufsteige und da noch ein paar Transfers tätigt, dann kann es eben sein, dass diese Personalplanungen übertroffen werden und der Kader dann, wie jetzt in dem vorliegenden Fall, plötzlich bei 5 Millionen ist, obwohl mit 3 Millionen geplant wurde. Oder zumindest, ob irgendwelche falsche Angaben gemacht wurden, kann ich nicht sagen. Dazu ist mir nichts bekannt. Auf jeden Fall heißt es jetzt offiziell, der Personalaufwand bei Toguchi war über 5 Millionen Euro hoch. Geplant war mit 3 Millionen. Und dann kann man sich auch erklären, wie diese Finanzierungslücke, diese Liquiditätslücke zustande kommt. Und der DFB schaut sich das Ganze erst an im sogenannten, also in der DFL heißt es Nachlizenzierungsverfahren, im Oktober, November. Da müssen die Vereine dann was einreichen und da anhand dessen kann dann sozusagen die vorhandene Liquidität nochmal überprüft werden. Und jetzt kommt noch eine Sache, die wahrscheinlich dann tatsächlich zur Insolvenz geführt hat. Toguchi wollte im August letzten Jahres eine Kapitalerhöhung durchführen und hatte auch verkündet, dass sie an die Börse wollen. Ja, also einen Börsengang durchführen wollen und hat potenziellen Aktionären die Zeichnung von Aktien angeboten zum Preis von 12 Euro pro Aktie. Mindestzeichnungshöhe waren 10 Aktien, also 120 Euro. Und die hatten eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft engagiert, die hatte den Wert für den Club Toguchi auf. Was schätzt ihr? Wie hoch wurde Toguchi bewertet im August 2021?
Sag's uns.
Ja, also 50.
50 Millionen?
30.
25.
Chris genau richtig gelegen. Mit 30 Millionen wurde das Unternehmen Toguchi bewertet, ja? Und dann ging es leider sportlich nicht mehr so weiter wie gewünscht.
Na, da haben wir ja den Schuldigen und den, der in die Haftung zu nehmen ist.
Die Spieler.
Nee, die Bewertungsgesellschaft.
Naja,
die sind auch immer.
Prospekthaftung.
Möglicherweise ist der Wert ja damals so tatsächlich da gewesen, ja?
Bestimmt.
Ja, also muss ja irgendwie auch nach den Grundsätzen kann es gut sein für so einen Drittliga-Club heutzutage. Aber also ich fand's auch extrem hoch. Und auf jeden Fall, diese Zeichnungen hatten den Wert von ungefähr 6 Millionen Euro. Und dann ging es eben sportlich bergab und es kam niemals zu einem Börsengang und es kam niemals dazu, dass die Kapitalerhöhung durchgeführt wurde. Man findet dazu nicht mehr. Auf jeden Fall, im Januar war es dann so, dass Kieferan gesagt hat, dass er nicht nachlegt in Form eines Darlehens oder in Form einer Kapitalerhöhung, die er selbst durchführen muss. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Der DFB oder die DFL akzeptieren erst irgendwelche Eigenkapital, wenn tatsächlich die Kapitalerhöhung durchgeführt ist. Die Absichtserklärungen reichen dann nicht. Ja, also sie muss durchgeführt werden sein und muss nachgewiesen sein. Durch die Eintragung ins Handelsregister auch.
Ja? Macht ja auch Sinn, oder?
Ja, genau. Aber insofern, es wird immer so gesagt, dass ist so, dass da DFB und DFL da so Larifari sind sie nicht. Ja? Nur in den Fällen, in denen es halt diese Liquiditätslücke gibt oder die entsteht nachträglich, gibt es im Moment eben keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu handeln. Insofern bin ich da eher jemand, der den DFB an der Stelle in Schutz nimmt.
Ja. Hört, hört.
Ja. Und natürlich, also wenn jetzt ein Verein, also ein e.V. in der Situation wäre, hätte man das gleiche Problem. Nur
gibt es da ja keine Eigentümer am e.V. Und da musste man dann beim e.V. müsste man gucken, ob die Vereinsorgane sich irgendwie pflichtwidrig verhalten haben. Und hier ist es halt so, wenn der Investor sagt, er gibt jetzt kein Geld mehr, ist er erstmal raus und die Kapitalgesellschaft, die dann in die Insolvenz geht, wird abgewickelt, ja. Und das vielleicht noch als Schlusssatz. Der Verein steigt ja eigentlich nur eine Liga ab, jetzt erstmal sportlich, aber er braucht ja eine Zulassung für die Regionalliga. Und ob er die bekommt, in der Situation steht noch nicht fest. Das heißt, es ist nicht klar, ob Toguchi nächste Saison in der Regionalliga weitermachen darf oder ob sie tatsächlich ganz von unten anfangen müssen.
Mich wundert ein bisschen, dass du den DFB so ein bisschen aus der Pflicht nimmst, weil, wenn ich mich entsinne, zu Zeiten von Corona war ja auch gerade der Vorwurf generell an die erste, zweite Bundesliga auch, dass dort die Unternehmen, sprich die Vereine, wirtschaftlich so schlecht aufgestellt sind, dass sie, wo man sich fragt, unter normalen Umständen würde jedes Unternehmen in die Insolvenz gehen müssen und wie dort.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, dass das Insolvenzrecht ja nicht aufgehoben ist, sondern es gilt ja, das gesetzliche Insolvenzrecht gilt. Und jetzt, wenn jetzt ein Sportzulassungsverfahren im Rahmen einer Lizenzierung eben unter den gesetzlichen Normen bleibt, dann müssten die Verantwortlichen eigentlich umso mehr in Alarmbereitschaft sein und dürften sich darauf nicht verlassen. Was dann passiert, wenn da kein Testat verlangt wird?
Ja, also die Anforderungen müssten ja strenger sein natürlich als das Insolvenzrecht weil die beschriebenen Folgen zu vermeiden, die so ein Ausscheiden eines Clubs aus dem Ligabetrieb hat. Also
das wäre natürlich der Idealfall, wenn sie strenger wären. Aber sind sie ja nicht.
Naja, aber das war ja der Vorwurf, dass man sich gesagt, wie wird denn da überhaupt gewirtschaftet in diesen Vereinen? Das passt ja hinten und vorne nicht und die eine Schuss von Bug und schon ist quasi droht der Insolvenztatbestand, aber.
Und das war Brückenangebot, das spielte im Prinzip keine Rolle. Keine, war das eine Luftnummer oder?
Spielt dann keine Rolle, wenn er das wäre wahrscheinlich auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht gegangen. Aber vielleicht noch ganz interessant, diese Konstruktion bei Toguchi ist ja tatsächlich abgeguckt von RB, ne? Also von Leipzig da. Der Verein.
Na, dann konnte es ja nichts werden.
Der Verein erhält 1% an der Fußball GmbH und Co. KGaA. Ja? Damit die Stimmenmehrheit eben gegeben ist.
1%?
Ja. Ja. Kapitalmehrheit, klar, bei dem Investor und Stimmenmehrheit im Verein noch. Aufgrund der 50+1 Bestimmung. Ja, soweit zu Toguchi.
Ja, traurige Geschichte.
Ja, ich bin gespannt, ob der DFB dann tatsächlich noch was ändert. Also so eine Fondslösung finde ich eigentlich auch nicht optimal, weil das lädt ja dann auch dazu ein, dass man das
schlecht
ausreizt. Ja, schlecht wirtschaftet und ausreizt bis zum geht nicht mehr. Insofern, also ich denke, dass tatsächlich vielleicht in diesen Investoren geführten Clubs oder in den Investorenclubs, dass es da so eine Garantieerklärung noch geben muss, dass sie zumindest den Spielbetrieb aufrechterhalten für die Saison, also für die ganze Saison.
Gut, du könntest ja auch einfach als Vorgabe, eine Lizenzierungsvorgabe, also jetzt vereinfacht, aber sagen, du brauchst eine Bankwirtschaft in unbestimmter Höhe, die halt die Fortführung des Spielbetriebs sichert und wer die nicht beibringen kann.
Das wäre eigentlich das Einfachste.
So, also dass jeder andere in der Wirtschaft muss, wenn er bestimmte Erklärungen haben will oder zu ihrem ja auch Businesspläne vorlegen und ähnliches. Also es wäre jetzt ja nicht so fernliegend, den Fußball, der sonst sich ja auch als Wirtschaftskraft sieht, auch da gleich zu behandeln.
Also im Fall von Uerdingen gab es eine Patronatserklärung, das ist eine Liquiditätszusicherung durch Dritte von dem Investor dort, von Ponomarev. Ja? Mhm. Und der hat eben die Finanzierung des Spielbetriebs dann übernommen noch. Und sowas muss es geben.
Muss es, ja. Das ist halt das wirtschaftliche Risiko, das du als Investor dann auf dich nehmen musst, wenn du in so einen fragiles und auf Wettbewerb ausgerichtetes Geschäftsmodell einsteigst, dann ist das eben halt der
und ich, als ich mich damit beschäftigt habe, okay, ex post ist es klar, dass dieses
diese Konstruktion nicht funktionieren kann. Ohne eine Basis, ohne Struktur, ohne Stadion, ohne nichts. Also eigentlich war das zum Scheitern verurteilt von vornherein, wenn man es jetzt betrachtet.
Ja, aber wie man dann auf zu einer Bewertung von wie viel, 30 Millionen
30
kommt,
Millionen,
das ist dann schon, ja.
Das ist krass. Ich nenne die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jetzt nicht beim Namen.
Kann man es in den Shownotes nachlesen?
Ich weiß nicht, ich hatte das damals gefunden.
Steht auch in dem Artikel drin wahrscheinlich, oder?
Das findet man bestimmt noch irgendwo.
Ist auch egal.
Jetzt kommen wir zum ernsten Teil.
Ja, zum ernsten, letzten großen Themenblock. Wir hatten es letztes Mal, als wir dann veröffentlicht haben, unsere letzte Folge ankündigen müssen, dass der Ukraine-Krieg uns alle betrifft. Und wir wollen heute auch nochmal uns kurz mit den Rechtsfolgen befassen, insbesondere für den Sport, denn ich glaube, das hat jeder den Medien entnommen. Es gab als Folge des Krieges eine Vielzahl von Sanktionen und Maßnahmen gegen Teams und Einzelsportler aus Russland und Belarus, von Ausschlüssen aus Wettbewerben nach dem Zeigen vermeintlicher Kriegspropaganda-Zeichen. Das war ein russischer Turner zum Beispiel, der dieses Z, was jetzt genutzt wurde, gezeigt hat oder aufgenäht hatte auf seinem Trikot. Und dann vor allem in Deutschland kam das hoch, als Schalke 04 den Sponsorvertrag mit Gazprom gelöst hat, nenne ich es jetzt mal bewusst unjuristisch zunächst. Und dann stellen sich auch Arbeitsrecht die Fragen, kann ich jetzt Spieler aufgrund der Staatsangehörigkeit oder von politischen Äußerungen kündigen? Die Thematik, jedenfalls die zweite, hatten wir auch schon mal. Und das ist ein sehr breites Feld und ich denke, wir sollten uns vielleicht auf ein, zwei Kernbereiche da konkret damit befassen und das ein bisschen konkreter betrachten. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit dem Sponsoring-Verträgen und dem Fall Schalke.
Und den Fall Chelsea, den es übrigens auch gab.
Den hätte ich jetzt als gesonderten Fall noch danach gesehen, weil das ja unabhängig von Vertragsgestaltung ist, sondern da ist ja ein Verein sanktioniert worden, weil der Investor vermeintlich ein Günstling der russischen Regierung ist. So ist ja auch die Begründung gewesen. Den hätte ich jetzt danach als Sonderfall sozusagen nochmal gesehen.
Nee, nur weil eben Chelsea der andere Fall war, wo ein Sponsor, ich glaube, abgesprungen sind die ja noch nicht, aber die haben vorübergehend das Sponsoring, wenn man so will, eingefroren.
Die dürfen einfach nicht mehr zahlen, die Sponsoren, selbst wenn sie wollten. Das ist doch bei Chelsea die Konstellation. Chelsea darf ja keine Finanzumsätze mehr machen. In keinerlei Hinsicht. Außer Spieler bezahlen und an sonstige Angestellte.
Richtig, aber der Sponsor hat doch bei Zeiten schon darum gebeten, dass sein Logo von den Trikots runterkommt. Und ich glaube nicht deswegen, weil er nicht mehr bezahlen durfte, sondern...
Weiß ich nicht.
Also das habe ich so nicht verfolgt.
Ja, ist so, ja.
Insofern sozusagen die Ausgangssituation bei Schalke ist ja, Schalke hat seit vielen, vielen Jahren Gazprom, sozusagen den russischen Staatskonzern, aus dem Energiebereich ist halt als Sponsor, auch als Trikot-Brustsponsor und hat dann vor mehreren Wochen jetzt nach wohl, man muss sagen, wohl erst nach erheblicher Kritik aus verschiedenen Richtungen diesen Sponsoring-Vertrag gekündigt. Geht das einfach so?
Nee, so einfach geht das nicht.
Warum?
Es ginge dann einfach, wenn du im Vertrag diesen Fall schon abgebildet hättest und da rein ein Kündigungsrecht geknüpft hättest. Aber wie so häufig der Fall, kann man bei Vertragsschluss nicht vorhersehen, was so alles im Leben passiert. Und dann hat man da wahrscheinlich nur die klassischen außerordentlichen Kündigungsgründe drin, die eben ein Verschulden oder ein schuldhaftes Handeln auf Seiten des Sponsors oder umgekehrt eben auf Seiten des Vereins, haben ja beide ein Interesse, sich dann in solchen Fällen zu lösen, vorsieht. Ein Verschulden von Gazprom kann man jetzt nicht so unmittelbar ausmachen. Ne? Also da haben wir eine Situation, die vor allem durch die politische Regierung in Russland ausgelöst wurde.
Aber dieses Verschulden oder diese Handlung, die kannst du jetzt nicht ohne weiteres auf den Sponsor übertragen. Das heißt, das musst du dann irgendwie anders hinbekommen. Und sicherlich gab es der Vertrag so nicht her.
Genau, davon ist auszugehen, dass die vertragliche, der eigentliche Sponsorvertrag das nicht hergibt. Und dann als Jurist würde man dann ja weitergehen, wenn der vertraglich kein Kündigungsgrund gegeben ist, schaut man dann, kann ich gesetzlich aufgrund gesetzlicher Vorschriften kündigen. Aus Sicht des deutschen Rechts wäre dann 314 BGB wohl die Norm der Wahl aus Sicht desjenigen, der kündigen will.
Also wenn es nicht mehr zumutbar für dich ist, am Vertrag festzuhalten.
Genau, es ist im Prinzip ein Kündigungsrecht, der bei einer Gesamtabwägung seinen Kündigungsgrund dann sieht, wenn ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist. Und bereits daran wird deutlich, dass es in der juristischen Ausbildung heißt es immer Jura Freestyle. Also das ist eine reine Abwägung, da kann man im Ergebnis alles vertreten. Wohl möglicherweise auch politisch getrieben, ist es derzeit so, dass was ich so ausgewertet habe und sehen konnte, die meisten sagen, man darf in diesen Fällen kündigen. Einige Sponsorverträge, die Force-Majeure-Klauseln enthalten, die werden dann auch so ausgelegt, dass man die schon mit ranzieht, auch als Verstärkung.
Höhere Gewalt.
Genau, also Regelung zur höheren Gewalt, dass es eine Art höhere Gewalt ist, die dann zum Kündigung berechtigt. Das ist so ein Zwischenweg zwischen den beiden, den vertraglichen, die du angesprochen hast, in 314 BGB. Aber zum Beispiel auch unser Kollege Dr. Brugger in der aktuellen Spoprax, der vertritt zum Beispiel auch die Auffassung, dass der 314 BGB wohl eher durchgreift in diesen Fällen.
Ich finde das gerade bei Sponsoring-Verträgen eigentlich relativ klar. Also wenn man sich mal vor Augen führt, was der Ziel eines jeden Sponsoring-Vertrages ist, nämlich der positive Image-Transfer. Und das ist die Hauptleistung, die der Gesponserte dann für dich quasi erbringen muss. Und wenn das Vehikel nicht mehr trägt, weil die, ob sie nun in welcher wirtschaftlichen Verflechtung auch immer, auf jeden Fall besteht eine, das ist, glaube ich, relativ klar, dieser Sponsoring-Zweck nicht mehr erfüllen können, dann ist im Rahmen des Dauerschuldverhältnisses, finde ich, das eigentlich ein Paradefall für die Möglichkeit, sich davon zu lösen können zu müssen. Also insofern bin ich hier auch voll bei dem Kollegen, der das hier im Ergebnis auch angenommen hat.
Wobei man ja auch sagen muss, man hat es ja an der Reaktion der Schalke-Fans gesehen. Die Frage hieß hier, ob der Sponsoring-Zweck jemals erreicht werden konnte, weil Gazprom hatte von Anfang an eigentlich bei den Fans ein schlechtes Standing. Aber natürlich nicht in dem Maße, natürlich nicht. Und aber was du sagst, also Sponsoring ist dazu geeignet, um diese Werbebotschaften zu transportieren und dadurch einen Image-Transfer zu erzeugen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann man sich wahrscheinlich dann in so einer Situation auch von dem Vertrag lösen.
Wobei ich auch finde, man müsste auch bewerten, ist das ein rein privates Unternehmen oder ist das Unternehmen oder der Sponsor halt mit staatlichen Verflechtungen, und beziehe ich mich auf die Frage, wer kann das im Ergebnis entscheiden? Also wir hatten die Diskussion ja auch in anderen Bereichen mit dem Nahen Osten, wenn irgendwelche Entscheidungen im Ergebnis von staatlichen Institutionen getroffen werden, die zum Beispiel die Menschenrechte jetzt nicht so achten, wie es nach unserem Rechtsverständnis der Fall sein müsste, hat das auch Auswirkungen. Und dann ist hier die Frage jetzt auf den konkreten Fall, wenn ich ein Staatsunternehmen habe, was Sponsor ist, muss ich das anders behandeln oder müsste ich das anders behandeln als privates Unternehmen? Denn nachdem, was du gesagt hast, Robert, nicht zwingt, wenn man auf den leitenden Zweck des Sponsoringvertrages abstellt. Aber auch das wäre ein theoretisch denkbarer Unterscheidungspunkt.
Aber das setzt voraus, dass man sozusagen positive Kenntnis darüber hat, dass der Staat Einfluss auf dieses öffentliche Unternehmen hat.
Klar, aber angenommen, du hättest das.
Wenn es ein Staatsunternehmen ist.
Was vom Staatsunternehmen ja sehr naheliegend ist, wäre die Frage, ob man da einen anderen Wertungsmaßstab anlegt. Weil ich finde, man kann das so sehen mit dem Sponsoring-Vertrag, dass das ein Punkt ist. Aber es ist halt auch relativ einfach gedacht, weil aus Sicht des Unternehmens, gerade wenn es ein Staatsunternehmen ist, wird der Zweck ein möglichst positiver Image-Transfer vielleicht gerade dann noch erreicht. Aus Sicht des Vertragspartners nicht mehr. Aber wenn ein Vertragspartner dann ein besonderes Interesse hat, ist das ja auch eine Frage, die in die Wertung mit einfließen muss. Und ich finde, das ist schon ein Unterschied dann noch zwischen einem echten Privatunternehmen und einem Staatsunternehmen.
Mhm. Also es spielt sicherlich spielt hier auch jetzt eine große Rolle das Ereignis an sich, ne? Weil das, was du gerade eben meintest, Holger, die Fans, die ohnehin nie glücklich mit dem Sponsor waren, auch wenn man das jetzt irgendwie auf andere Konstellationen überträgt, irgendwie ein Sponsor aus dem Nahen Osten auf der Brust oder so. Natürlich wird es seit Jahren oder von Anfang an kritisch gesehen, aber der Verein weiß ja in dieser Hinsicht auch so ein bisschen, worauf er sich einlässt. Ja. Und dann ist es natürlich nicht so leicht, dann später zu sagen, jetzt haben wir aber festgestellt, dass da sind ja Menschenrechtsverletzungen, jetzt kündigen wir das. Nur hier haben wir einfach mal einen Krieg. Und das ist, glaube ich, also dieses Ereignis wiegt einfach nochmal deutlich schwerer, als wenn du, als glaube ich auch die Zeit seit 2014, wo sich auch schon, sagen wir mal, eine Konfliktsituation abzeichnete, die wir ja alle nicht vorhergesehen haben, dass sie so eskaliert.
Aber auf jeden Fall ist es gerade in dieser besonderen Konstellation mit dem Ereignis, mit dem beschriebenen Ereignis, mit dem Krieg, mit Sicherheit rechtlich sehr gut vertretbar, auch Kündigungsrechte dann für Sponsorverträge zuzuerkennen.
Ja. Und nichtsdestotrotz, wir haben es ja gesehen, Abramowitsch zeigt sich ja auch irgendwie, also zumindest liest man das, der hat Verständnis dafür, was passiert, und er wollte ja auch schon sozusagen, bevor ihm Chelsea weggenommen wurde, Chelsea verkaufen. Und hier war es ja wohl auch so, dass Gazprom dann, dass die Parteien sich geeinigt haben über die Vertragsauflösung.
Ich glaube, so war denn das offizielle Wording.
Aber zumindest. Gazprom hatte mit Chelsea jetzt?
Bei Schalke gemeint.
Ach so, ja, okay.
Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die nächste Teilfrage an, die in dem Bereich, und zwar den Ausschluss von Sportwettbewerben. Also wir hatten, im Prinzip wurde die russische Föderation ausgeschlossen von den Olympischen Spielen, den Paralympics. Und wie gesagt, Ausschluss aus den Sportwettbewerben. Also russische Vereine wurden neben den Nationalteams, wenn man es mal so will, ausgeschlossen. Und damit ein bisschen zusammenhängt, du hast das eingangs erwähnt, Fabian, bei der Einleitung, wurde St. Petersburg auch das Champions-League-Finale weggenommen. Also man Sportverbände, obwohl der Sport ja angeblich immer unpolitisch ist, werden jetzt doch politisch und agieren. Und dann ist ja auch die Frage, inwieweit das jeweils zulässig ist.
Genau. Also die in der Basketball, ich weiß immer nicht, ob es Euro League oder Europa League heißt beim Basketball, also diese Champions League da, sind es vier russische Mannschaften, die betroffen sind. Das heißt, es jetzt nicht wieder auf das Türkgücü-Thema raus, aber genau dieselbe Thematik ergab sich da auch, wie wertet man das jetzt aus und so, und setzt alle Spiele auf Null. Aber da ja hat das extremen Einfluss auf das auf den Ligabetrieb. Bei Europameisterschaftsqualifikationen hat es auch Einfluss gehabt. Die Polen hatten dadurch freien Weg in die nächste Runde, weil die Russland rausgenommen haben und so weiter. Leipzig freilos gegen Spartak Moskau war das, glaube ich, ne? Oder Dynamo Moskau oder so. Ja, ist richtig. ja. Entzug von Sportereignissen, womit wollen wir anfangen? Mit St. Petersburg? Oder da gibt es wahrscheinlich einen Vertrag mit der Ausrichterstadt oder dem Stadionbetreiber oder Stadioninhaber. Und auch dieser Vertrag wird möglicherweise nicht die Situation vorhergesehen haben, die wir jetzt haben. Da gibt es vermutlich so eine Force Majeure-Klausel drin, die ja jeder solcher Verträge drin hat. Also sprich, die Vertragspartner können sich vom Vertrag lösen, wenn höhere Gewalt sie daran hindert, diese Veranstaltung durchzuführen. In diese Richtung geht es ja meistens, oder das ist ja der Hintergrund. Jetzt haben wir Krieg. Krieg ist unstreitig ein Fall von höherer Gewalt. Frage ist nur, der Krieg ist ja in der Ukraine und nicht in Russland, jedenfalls noch nicht, und auch nicht in St. Petersburg. Also wären die Parteien gehindert gewesen, das Finale in St. Petersburg auszutragen? Nein.
Wie kommt man denn hin?
Also rein tatsächlich wäre es wahrscheinlich wohl noch gegangen, aber
gibt doch kaum noch Flugverbindungen dahin.
Weiß ich nicht. Gibt es keine?
Also Sonderflugerlaubnis hätten, also die hätten, wäre mit Sicherheit ja erteilt worden. Also aus russischer Sicht hätte man ja mit Sicherheit alles gemacht, um das Finale stattfinden zu lassen.
Ich glaube, das ist nicht mehr in russischer Hand, ob internationale Fluglinien da.
Ich sag, man hätte es versucht, möglich zu machen, ob es geklappt hätte, ist dann das nächste. Aber was hier ja auch auf jeden Fall so sein müsste, dass in dem Ausrichtervertrag, wenn ich ihn jetzt mal so bezeichne, auch ein Bezug, wie immer am Sport, auf die FIFA-Statuten erfolgt. Und diese sehen ja jedenfalls mit den Generalklauseln, also FIFA bzw. UEFA ist es ja bei der Champions League, mit den Generalklauseln auch Möglichkeiten vor, aus denen man ein Sonderkündigungsrecht auch herleiten könnte, um es jetzt sehr zu verrechtlichen, wieder die Thematik.
Okay, weiß ich jetzt nicht, inwieweit da eine Bezugnahme erfolgt. Und ja, da steht sicherlich irgendwas in den FIFA-Statuten drin, aber ich glaube nicht auch nicht ansatzweise das, was diesen Fall regelt, oder? Also
ja, in der Regel dürfte ja drinstehen, man muss die Veranstaltung ausrichten, entsprechend der Statute und Werte der UEFA und der FIFA und ähnliches. Das ist ja bei den meisten Großveranstaltungen der Fall.
Okay, dann und, kannst du aber auch Katar gleich absagen.
Das ist immer eine Frage, wie man es dann auslegt und nutzt.
Ja, also ich denke, dass man da ganz gut unterscheiden kann zwischen Verbänden, die dem kriegstreibenden Land zugeordnet werden können. Und dann hat eben der internationale Sportverband die Möglichkeit, diesen Verband oder diese Clubs aus diesem Verband auszuschließen. Aufgrund der Tatsache, dass dass eben, ja, das ist auch eine gewisse Art von Zurechnung dann. Was ich halt du bist skeptisch?
Nee, überhaupt nicht.
Ich höre nur zu. Was ich dann schade finde eben, dass die russischen Sportler dann auch bestraft werden am Ende des Tages.
Ja, okay. Ich dachte, wir wären noch bei St. Petersburg, aber wir haben jetzt irgendwie den Gesamtkomplex, ne? Ausschluss aus
Wettbewerben. Ja, ich glaube, wir haben eingeleitet mit Ausschluss von Wettbewerben und dann ging es irgendwie über
Sport. Deswegen kannst du jetzt auch mit der FIFA, mit den FIFA-Regularien,
aber FIFA-Werte. Auch im Hosting, in den Ausrichterverträgen, muss es ja einen Bezug geben. Also die UEFA wird ja keine Verträge schließen ohne Bezugnahme auf ihre eigenen Werte, allein schon, damit sie im Zweifel durchsetzen kann, was sie will.
Ja, selbstverständlich.
So war also ich, und der nächste Schritt wäre dann gewesen, mit dem Ausschluss sozusagen, das wurde jetzt, haben wir jetzt vermischt wieder, aber im Ergebnis ist es jeweils so, dass man aus den Statuten und den Regelungen der Statuten und möglicherweise auch der Verträge auch wieder Kündigungsrechte herleiten kann, beziehungsweise die Möglichkeit, Einzelsportler, Vereine oder Nationen auszuschließen. Egal, woran man das jetzt konkret festmacht. Mhm. Und
man hat immer das Zurechnungsproblem. Man hat halt eben, der Sportverband ist nicht die kriegstreibende Kraft und man muss den Schluss, den zulässigen aus meiner Sicht Zirkelschluss machen zum russischen Regime und der.
Genau, aber wenn du den machst, dann ist es konsequent, es überall zu machen.
Genau.
Und jedenfalls mir sind bisher auch keine sportgerichtlichen Verfahren bekannt, wo ein russischer Sportler ein Team oder irgendwie Erfolg gehabt hätte, um jetzt gegen Ausschluss vorzugehen. Ich glaube, es gab ein oder zwei bezogen auf die Paralympics und die Olympischen Spiele, aber meines Erachtens alle erfolglos aus Sicht.
Also ein Kassverfahren ist anhängig, aber in den Eirechtsschutz haben sie schon verwehrt.
Mhm. Und also da ist das Eirechtsschutzverfahren verwehrt worden. Genau. Die Hauptsache ist anhängig.
Das wird aber noch entschieden. Ja. Ja, ich finde ehrlich gesagt, also der Verband ist denn in dieser Hinsicht, also die großen Sportverbände meine ich damit, die internationalen sind ja in der Hinsicht auch echt so ein bisschen gelackmeiert, ne? Also hilflos. Was willst du da machen? Denn deine Regularien geben das natürlich irgendwie nicht her. Das wird vielleicht in der Zukunft dann ein bisschen anders sein, dann bessert man da wieder nach. Aber dass das Ergebnis im Großen und Ganzen in Ordnung ist, finde ich, würde ich jetzt nicht in Zweifel ziehen. Das gibt ja Härtefälle, ja. Also, und ich habe auch irgendwie drüber nachgedacht, war das mit den Paralympics nicht, also musste man das so machen? Letztlich bestraft man dafür ganz, ganz hart die Sportler, die sich da jahrelang vorbereitet haben. Und gerade für die paralympischen Sportler ist es, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Situation, daran teilzunehmen.
Aber es wird dann irgendwie schwer, finde ich, so eine rote Linie zu ziehen, so durch alles.
Ja, die grenzt du dann ab.
Ja, genau. Und was mir aber trotzdem auch so ein bisschen aufgeschlagen ist, ist dann doch, wie schnell teilweise dieses Argument bei der Hand war. Naja, wir nehmen jetzt einfach mal unsere Werte aus den Statuten und dann nehmen wir irgendwie die Verbandshoheit, die Verbandsfreiheit, wie heißt der Begriff?
Verbandsautonomie.
Die Verbandsautonomie nehmen wir noch mehr her und dann haben wir da, dann kommen wir noch mit dem erheblichen Ermessensspielraum und dann passt das schon irgendwie.
Ein Platzprinzip.
Aber bei der, also beim Krieg, ja, funktioniert es dann alles, da wird einem irgendwie dann auch keiner widersprechen, aber wenn du Olympische Spiele nach China gibst oder wenn du Weltmeisterschaften nach Katar gibst, dann stellt sich der Sport hin und sagt, wir sind nicht politisch.
Ja, aber das ist eben dann doch das singuläre Ereignis, was du selber vorhin betont hast. Das ist eben halt einfach ein Angriffskrieg auf ein demokratisches Land. Und das klar, es ist im Ergebnis, es ist nicht konsequent, was UEFA und FIFA betreiben mit Katar und allem und den Menschenrechtsverletzungen. Also nach den eigenen Maßstäben sind wir uns, glaube ich, einig, dass da keine Weltmeisterschaft stattfinden dürfte, wenn man das leben würde, was man in seine Statuten immer geduldig zu Papier bringt. Also das ist wohl klar, aber das in diesem konkreten Fall blieb denen auch nichts anderes übrig, als da ohnehin die Statuten wieder zu zitieren und dann dem Ausschluss hier folgen zu lassen.
Ausschluss ist auch nochmal, quasi jetzt können wir nochmal überleiten zu, ihr seid ja schon heiß drauf, zu Chelsea.
Ja, warte, ihr habt noch eine Frage. Gab es jetzt eigentlich einen Sportverband in Europa, der russische Sportler auch ausgeschlossen hat, die jetzt sich nicht explizit vom Krieg distanziert haben?
Ist mir nicht bekannt, aber gab es irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen
für Sportler? Also es gab, die Ukraine hat Anatoli Timoschuk lebenslang gesperrt und alle sämtliche Auszeichnungen, die er als, ich glaube, er war Ehrenspielführer der ukrainischen Nationalmannschaft oder Rekordnationalspieler auf jeden Fall, weil er als in Russland arbeitender Co-Trainer sich nicht negativ über den Krieg geäußert. Er hat sich gar nicht geäußert und das hat aus ukrainischer Sicht ausgereicht für diese ja eher sportrechtlichen Sanktionen. Aber arbeitsrechtlich wäre es eigentlich nur dann relevant, wenn Spieler sich extrem pro Angriffskrieg äußern würden, pro Russland. Und das habe ich so in der Form nicht vernommen. Ja. Und wenn man sozusagen nichts sagt und sich da, dann ist allein, selbst wenn man was sagt, allein die Meinung, die Thematik hatten wir schon mehrfach auch bei dem Basketballer seinerzeit zum Beispiel, allein die Äußerung der Meinung reicht halt in der Regel nicht für eine Kündigung.
Ja. Aber das würde ich dann verbandsrechtlich...
Keine Meinung zu haben, dann erst recht nicht.
Genau.
Ja, genau.
Und das würde ich aber verbandsrechtlich genauso bewerten.
Sag mal, welche Konstellation hast du jetzt vor Augen?
DFL, die jetzt russische Spieler ausschließen will. Die ja nichts gesagt haben.
Also wenn sie die Spielerlaubnis entziehen wollen würden, sozusagen.
Gibt es da einen Fall, oder?
Ich mache ja gerade den Fachanwaltslehrgang für Sportrecht.
Und ach ja, okay.
Und wir hatten in der Klausur diese Fallkonstellation gab es in der Klausur.
Ach so, sie war aber fiktiv.
Sie war fiktiv.
Ausgedacht, ja. Okay.
Ja. Insofern sozusagen arbeitsrechtlich gab es da meines Erachtens halt noch keine Fälle, die jetzt irgendwie bekannt geworden sind, also weder in Deutschland noch anderweitig. Und das zu sanktionieren, wie gesagt, wäre aus Vereins- oder Verbandssicht halt meines Erachtens auch nur bei sehr krassen Äußerungen denkbar, die den Angriffskrieg verherrlichen.
Das Z
alleine, da muss man auch wieder auf den Gesamtkontext achten. Also ich meine, die Zürich-Versicherung hat ja jetzt als Reaktion zum Beispiel gesagt, in den Medien verwenden sie das Z nicht mehr als Logo, was sie ja seit, keine Ahnung, wie viele Jahren haben. Weil das so,
sind die irgendwo Trikotsponsor? So, ich frage mal so vorsichtig.
Genutzt wird.
Aber das, Druckkündigung das, oder was
das,
ist das?
Ja, das könnte das Thema Druckkündigung sein, wenn dann alle anderen sagen, der hat das angehabt oder die Sportlerin, wir wollen nicht mit dem zusammenarbeiten. Aber da sind die Anforderungen so hoch, das wird im Zweifel nicht funktionieren. Da müsste man eher sagen, das ist ein verhaltensbedingter oder personenbedingter Kündigungsgrund durch diese Positionierung, die damit einhergeht. Aber wir haben es in Deutschland ja leider häufiger auch, rassistische Äußerungen alleine reichen nicht immer für eine Kündigung. Und dann muss man halt sozusagen wieder auf den, leider auf den Einzelfall sozusagen gucken. Da gibt es dann kein eindeutiges Ergebnis. Und dann jetzt noch als letztes Teilthema dazu würde ich sagen, noch einmal kurz Chelsea, wie ist es da? Abramovic als Eigner des Clubs wollte wohl schon verkaufen, Holger hat das auch schon gesagt. Und jetzt ist er sozusagen gezwungen worden zu verkaufen. Er steht auf der Sanktionsliste in England mit Einfrieren von Vermögenswerten. Und da gibt es, so wie ich es verstanden habe, rechtlich gesonderte Erlasse, die auch ihn als Person konkret betreffen, was im Ergebnis dazu führte, dass Chelsea kurzfristig sämtliche Konten gesperrt bekommen hat und keinerlei wirtschaftlichen Verkehr mehr durchführen konnte, also keinerlei Zahlungen, in welche Richtung auch immer. Momentan ist es zulässig, dass sie die wesentlichen Ausgaben bestreiten für Spieler und Angestellte und die Reisen für den Spielbetrieb. Sie dürfen aber keine Einnahmen generieren und auch keinen Transfer tätigen, weder kaufen noch verkaufen, zum jetzigen Stand. Und das sind natürlich ganz erhebliche Sanktionen.
Keine Tickets verkaufen auch.
Ja. Mhm. Das wäre eine der Haupteinnahmequellen. Also auch die ist ausgeschlossen.
Mhm. Ja, ist jetzt ein bisschen schwer darüber zu diskutieren, weil, also ich zugegeben jetzt auch das britische Sanktions- oder die Rechtsgrundlagen dieser britischen Sanktionen jetzt nicht genau kenne, aber das wird wahrscheinlich wo ein Abbild von dem sein, was in den EU-Verordnungen geregelt ist, an Sanktionsmöglichkeiten gegen den russischen Staat selbst oder gegen russische Staatsbürger oder gegen Personen, die in dem Fall auf dem Gebiet Großbritanniens sich wirtschaftlich betätigen.
Aber ich hoffe ja nicht, dass es gegen russische Staatsbürger geht als solches, sondern nur gegen Oligarchen oder die mit dem Regime irgendwie in Zusammenhang stehen.
Also wo die Befürchtung steht, dass dort Vermögen abfließt und das wiederum den Krieg unterstützt.
Ja, aber ich meine, vor ein paar Wochen, es war undenkbar, oder? Ich meine, ich finde es so brutal. Thomas Tuchel, der war, also ich finde, der hat richtig cool reagiert da in der Situation, dass er da gesagt hat, solange wir irgendwie noch auf den Platz kommen, bin ich ihr Trainer. Das fand ich schon eine starke Aussage. Und dass jetzt eine US-Handelsbank dieses Interessentenverfahren durchführt, wer dann Chelsea letztendlich bekommt, finde ich einfach brutal. Und wer dann den Kaufpreis, der ich glaube bei mindestens 2 Milliarden Euro liegen soll, wer den bekommen soll, steht noch nicht fest, aber Abramovich auf keinen Fall. Also es ist alles, was jenseits der Vorstellungskraft lag vor ein paar Wochen noch.
Ja gut, aber das Ereignis lag auch außerhalb der Vorstellungskraft. Definitiv. Insofern, es gibt dafür ja keine Patentlösung, weil das in der jüngeren Zeit glücklicherweise es halt nicht gab, in unserem Rechtskreis jedenfalls.
Und war das nicht, ehrlich gesagt, auch eines der wenigen Investorenvereins oder Investoren-Club-Modelle, die auch gut funktioniert haben? Also so auch
20 Jahre.
Stimmungsmäßig so? Ich glaube, der Abramovich war schon beliebt, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie es am Anfang war, aber auf jeden Fall die letzten Jahre, ich glaube, die Chelsea-Fans waren alle happy mit ihm, mit den Erfolgen, und er hat ja wohl auch viel im Umfeld des Stadions und in diesem Bereich gemacht für Kinder- und Jugendhilfe und so weiter.
Macht Hopp auch.
Aller Hopp.
Du Zyniker.
Naja, es ist, bei dir trifft ja in der jetzt einfach Szenario Krieg in Kombination mit fremdes Geld fließt ohne Kontrolle in einen Verein und zerstört Tradition und so. Ich glaube, deswegen ist das in Kombination einfach schwer zu verdauen. Aber das, wie gesagt, ich finde
die Konsequenz jetzt, wie es sanktionstechnisch, regeltechnisch umgesetzt ist, weiß ich auch nicht, aber im Ergebnis sicherlich vertretbar und aus meiner Sicht auch angemessen.
Ja, ich wollte am Ende nur ein kurzes Update geben zur Situation des DFBs.
Ach so, ja, richtig.
Da war ja was.
Also Bernd Neuendorf ist neuer DFB-Präsident, der hat sich durchgesetzt gegen...
Glückwunsch,
Herr Neuendorf von uns. Er hat sich durchgesetzt gegen Peter Peters von der DFL oder von DFL-Kandidat. Es war ein klarer Sieg für Bernd Neuendorf. Überraschenderweise wurde Dr. Rainer Koch in geheimer Wahl abgewählt. Er ist nicht mehr im DFB-Präsidium. Dafür ist Silke Sinning gewählt worden. Und was also im Zusammenhang mit den anderen vier Damen ein echter Kulturwandel ist sozusagen, da jetzt neben Donata Hopfen und der ehemaligen nationalen Spielerin Celia Sasic tatsächlich fünf Frauen im DFB-Präsidium sind, also ein Drittel des DFB-Präsidiums ist weiblich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges sich ändern wird, hoffentlich. Mhm. Und Bernd Neuendorf hatte vor zwei Tagen auch angekündigt, dass er nochmal eine neue Positionierung zur WM in Katar abgeben wird. Insofern ist da auch nochmal mit Spannung zu erwarten, ob da nochmal der DFB sich anders positioniert.
Sehr interessant jedenfalls, ja. Mhm.
Ja. Und am Ende noch hier der Hinweis auf die Schwoprax. Chris hat es schon erwähnt. Der Kollege Brugger hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Der Ukraine-Krieg und die rechtlichen Folgen für den Sport. Sehr lesenswert. Und ich hatte nochmal die Freude, Markus Kuhn, der ja auch bei uns schon zu Gast war, nochmal für die Schwoprax zu interviewen. Wer Interesse hat, April-Ausgabe der Schwoprax.
Darf ich auch einen eigenen Aufsatz bewerben?
Na, selbstverständlich.
Ich habe in der Gruhrprax, nicht die Schwoprax, sondern die Gruhrprax, eine IP-Zeitschrift, eine Kurzzusammenfassung zu dem Basissignalfall vom OLG Frankfurt geschrieben. Ja, die ist aber noch nicht erschienen, aber müsste dann irgendwie demnächst in den nächsten zwei Wochen kommen.
Ja, cool.
Gut, ja, super. Dann habt ihr noch irgendwas? Nix. Dann hören wir uns
bald,
hoffentlich in den nächsten 4 bis 5 Wochen wieder mit vielen neuen Themen, die uns nicht ausgehen. Und dann wünschen wir euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Uns allen gutes Wetter wieder und macht's gut.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Tschüss.